Hi, ich bin Elli.
Und ich bin Kathi.
Und willkommen zu Makaber. Ja, heute ist dann der vorläufig letzte Teil in der Ed Kemper-Saga. Denn, wie ich ja schon Spoiler die letzten beiden Folgen erzählt habe, lebt er noch. Und Bewährungsgespräch, wie auch immer, steht an. Von daher sind wir ja noch nicht ganz am Ende, aber das wird dann erstmal der letzte Teil diesbezüglich. Wir waren beim letzten Mal stehen geblieben, dass er begonnen hat, Studentinnen zu töten. Und dass, nachdem er mit dem dritten Opfer mit dem Kopf im Kofferraum unterwegs war, er von seinen beiden vom Gericht bestellten Psychologen für ungefährlich deklariert wurde. Und wie sich das jetzt alles weiterentwickelt, naja, konnte man ja davon daran schon absehen, dass er jetzt wieder bei seiner Mutter einziehen musste. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal auch schon erzählt.
Kommt mir bekannt vor, ja.
Er hatte einen Motorradunfall und sich dabei den Arm gebrochen, hat seinen Job verloren und war deswegen gezwungen, bei seiner Mutter wieder einzuziehen, falls ich es beim letzten Mal nicht erzählt hatte. Und es war ja vorauszusehen, dass er aufgrund dessen mit Clanell wieder heftiger Streit hat, weil sie einfach jetzt wieder unter einem Dach leben. Er war mehr oder weniger konstant wütend und tatsächlich nicht in der Lage, seine Fassade so lange aufrechtzuerhalten, also die Fassade des ausgeglichenen jungen Mannes, ich bin ganz normal, dass er normal wirkte, sodass er wirklich einen Job nach dem anderen verloren hat, hier und da immer nur ein paar Hilfsjobs hatte, also nichts, womit er wirklich genug Geld verdient hätte, um zu sparen, um bei seiner Mutter wieder auszuziehen.
Ja.
Dann führt es natürlich erneut zu mehr Streits, dass er keinen vernünftigen Job hatte, kein vernünftiges Geld verdient hat. Und das war dann alles so ein Kreislauf bei ihm, dass sich das nicht wirklich gebessert hat. Wie üblich haben seine Gewaltfantasien und jetzt inzwischen auch seine Erinnerungen an die Morde, die er bisher begangen hat, an den drei Frauen und jungen Mädchen, ihm eine Weile über Wasser gehalten. Aber anders kann man das auch nicht betonen. Am 7. Januar 1973 reichten ihm seine Erinnerungen und Fantasien definitiv nicht mehr aus. Mhm. Er traf an dem Tag auf Cindy Shawl. Ihr voller Name war Cynthia Ann Shawl und sie wurde am 4. August 1954 geboren, war also 18 Jahre alt. Sie hatte eine Schwester und einen Bruder. Der Bruder war aber schon verstorben, 1957 mit einem Jahr. Und ihre Eltern ließen sich kurz nach dem Tod des Bruders scheiden. Ich vermute mal, das hat dann nicht so gut geklappt, nachdem man zum toten Kind mitunter macht, das ja echt so eine Beziehung kaputt. Und sie wuchs bei ihrer Mutter, dann irgendwann auch mit Stiefvater und ihrer Schwester auf. Sie besuchte bereits mit 17 Jahren das College und musste tatsächlich aufgrund ihres Alters das erste Jahr am College bei einer örtlichen Familie wohnen. Mhm. Sie durfte nicht alleine wohnen, also sie war wirklich sehr intelligent. Und im Jahr darauf zog sie allerdings mit einer Freundin zusammen und arbeitete nebenbei als Babysitterin. Sie war, wie viele Studentinnen in Santa Cruz, Studenten und Studentinnen, Tramperin, um vom Umzug-College zu kommen. Das war ganz normal dort. Und auch zu ihrem Job hat sie das immer so genutzt. Öffentlicher Nahverkehr ist in den USA ja nicht so ein Ding. Und dann haben die das damals alle einfach ausgenutzt.
Wir haben Orte in Deutschland, das ist auch kein Ding.
Naja, aber nicht so eine großen Städte. Ja, vor allem nicht eine Stadt mit, ich glaube, drei Colleges hat Santa Cruz.
Ja, da ist es eigentlich
also, gang und gäbe, oder damals
damit,
müssen es
alleine damit die Studenten von A nach B kommen. Ja. Und dann bedenken wir, dass solche Städte in der Regel ja auch eine Menge Arbeitsplätze bieten.
Mhm. Tatsächlich waren sie aber schon vorsichtiger geworden. Und Cindy auch, sie hatte sich mit ihrer einen Freundin noch drüber unterhalten. Die Freundin, mit der sie sich quasi den Babysitter-Job geteilt hat.
Ja.
Darüber hatten sie sich unterhalten, dass sie vorsichtiger sein müssen, was das Trampen angeht, weil sie ja jetzt auch gewarnt worden waren. Dadurch, dass jetzt so viele Mädchen verschwunden waren und auch einiges an Leichen aufgetaucht ist. Wie gesagt, Ed Kemper zu dem Zeitpunkt war nicht der einzige aktive Serienmörder. Und drei insgesamt waren aktiv, von Ende der 60er bis Anfang der 70er. Und von daher war das ja auch nicht gerade so die einfachste Situation. Tatsächlich hatte ich auch beim letzten Mal ja schon mal kurz erwähnt, der eine aktive Serienmörder war Herbert Mullen. Und der hat ja wahllos getötet.
Ja.
Und der hat Männer und Frauen getötet. Das war, der hatte paranoide Schizophrenie und dachte, mit den Leuten, die er umbringt, kann er ein riesengroßes, schweres Erdbeben in Kalifornien verhindern. Also von daher war es auch schwierig für sie einzuschätzen, bei wem können wir überhaupt einsteigen, weil Männer und Frauen getötet wurden. Als sie an einem Abend auf alle Fälle nicht nach Hause kam, am Abend des 7. Januar, wurde sie von ihrer Freundin, mit der sie sich den Babysitterjob teilt, als vermisst gemeldet. Ed hatte sie am Tag, als er sie aufgegabelt hat, an eine abgelegene Stelle gefahren und sie mit einem einzelnen gezielten Kopfschuss getötet. Er brachte ihre Leiche nach Hause und bewahrte sie über Nacht in einem Schrank auf. Am Tag darauf entfernte er ihr die Kugel aus dem Kopf und behielt, wie bei den meisten anderen seiner Opfer, den Kopf als Trophäe. Und die Kugel in diesem Moment tatsächlich in dem Fall auch selbst. Er hat angefangen, von seinen Opfern Kleinigkeiten zu behalten.
Ja.
Sowas wie ihre Studentenausweise oder teilweise Taschen, wenn sie Taschen dabei hatten oder sowas. Und das war das erste Mal, dass er tatsächlich ein Beweisstück behalten hat, wodurch er dann auch, wenn er nicht gestanden hätte, was er später ja getan hat, auch mit dem Mord in Verbindung gebracht worden wäre. Er zerteilte auch den Rest der Leiche, behielt diesmal die Hände nicht. Wir hatten ja das bei Aiko mit den Händen. Und die Hände ist so ein Thema bei ihm. Ich verstehe das nicht, warum die Psychologen das nicht mehr angesprochen haben. Das kommt bei einem anderen Opfer nochmal, wo es auch nochmal um ihre Hände geht. Also irgendwas ist mit ihren Händen, mit den Händen der Opfer auch noch. Das finde ich ganz seltsam. Weil er hat es mit den Köpfen und mit den Händen. Bei manchen Opfern zumindest. Das ist ganz seltsam. Aber in dem Fall war es nicht so. Er hat, wie gesagt, den Kopf behalten, aber die anderen Körperteile hat er an verschiedenen Stellen in den Pazifik geworfen. Santa Cruz, falls ihr es nicht wisst, liegt in Kalifornien an der Küste zum Pazifik. Dadurch, dass er sie aber nicht sonderlich weit reingeworfen hat, er ist ja nicht mit einem Boot rausgefahren oder so, sondern hat sie wirklich an der Küste reingeworfen, sind sie auch sehr schnell wieder angespült worden und konnten innerhalb von wenigen Tagen tatsächlich alle Leichenteile gefunden werden.
Ja.
Und dadurch war auch die Verwesung noch nicht so weit fortgeschritten und sie konnte fast sofort durch ihre Fingerabdrücke identifiziert werden. Den Kopf begrub Ed daraufhin, nachdem das in der Presse bekannt wurde, dass Cindy jetzt tot war und dass die Leichenteile Cindy waren und so weiter, hat er natürlich Panik gekriegt. Er hatte ja den Kopf auch noch. Und diesmal hat er sich dann entschlossen, den Kopf einfach im Garten zu vergraben. Bei sich.
Ja, logisch.
Ja. Und es war allerdings, er hatte nicht nur einen Grund, den Kopf im Garten zu vergraben. Es war nicht nur, hey, dann kann ich mit dem Mord nicht in Verbindung gebracht werden und der Kopf kann ja nicht auch noch gefunden werden. Mit eventuell DNA-Spuren von ihm dran, weil wir wissen ja, was er gerne mit den Köpfen seiner Opfer gemacht hat. Diesen Kopf hat er so ausgerichtet, dass Cindy quasi auf das Schlafzimmerfenster seiner Mutter geschaut hat.
Macht Sinn, ja.
Ja, es hört sich sehr gesund an, ne?
Total.
Mhm. Er sagte tatsächlich dazu einmal, dass sie, also Clanell, ja immer gerne wollte, dass Menschen zu ihr aufblicken. Und dann kann Cindy ja jetzt zu ihr aufblicken.
Mhm. Das ist schon eine ziemlich perverse Form.
Etwas. Ja. Also und falls ihr vielleicht damals, als die Serie lief, soweit ich weiß, dass ihr noch bei keinem großen Streaming-Anbieter Cold Case geschaut habt, einer der Serienmörder, die in Cold Case behandelt werden, basiert tatsächlich auf Ed Kemper und der hat das mit allen seinen Opfern gemacht, mit den Köpfen.
Ich habe Cold Case gemacht.
Cold Case war toll.
Ja.
Und Cold Case hat lustigerweise einige ungeklärte oder damals ungeklärte Fälle aufgegriffen, so wie der Junge in der Box oder so, die inzwischen geklärt sind.
Ja.
Oder zumindest, wo die Opfer inzwischen identifiziert sind. Total faszinierend. Aber ja, ja, ich fand die Serie toll.
Tatsächlich erinnere ich mich an die Folge, wo sie den Jungen in der Box hatten bei Cold Case.
Hm.
Ja.
Das war sogar eine der allerersten Folgen.
Ja.
Aber das war so einprägsam, ne, mit diesem kleinen Kind in der Box und so.
Ja, also ich erinnere mich an die Folge sogar. Ja.
Sie konnten ihn inzwischen identifizieren. Also falls ihr schon mal von dem Jungen in der Box gehört habt, Namen und so weiter habe ich jetzt nicht drauf, weil ich das jetzt tatsächlich nicht recherchiert habe, das jetzt spontan. Er ist identifiziert worden durch Ancestry.com, weil Familienmitglieder ihre DNA hochgeladen haben, was ja viele inzwischen tun. Und dort konnte dann ein Verwandtschaftsgrad festgestellt werden. Ich glaube, im ersten Schritt war es mit einem Cousin. Und dort haben andere Verwandte dann ihre DNA aufgegeben. So konnte er quasi identifiziert werden anhand seiner Halbgeschwister. Und seine Mutter, als er geboren wurde, war ein junger Teenager. Und es wird einfach davon ausgegangen, dass sie Panik gekriegt hat und nicht wusste, was sie machen sollte. Und es nicht, vielleicht konnte sie es nicht mehr verstecken, dass es ihr Kind war oder wie auch immer. Er war ja kein Baby, er war ja ein kleiner Junge. Aber dass irgendwie rauskam, dass sie als junge, unverheiratete Mutter dieses Kind hatte und die Familie ist ihnen dann losgeworden.
Ja.
So, aber da alle Beteiligten, die das hätten noch erzählen können, tatsächlich tot waren, schon als das rausgefunden wurde, und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ist das dann mehr oder weniger im Sande verlaufen, aber zumindest hat er jetzt eine Identität. Und sein Name steht jetzt auch auf seinem Grabstein. Ja, zurück zu Ed Kemper.
Genau.
Kleine Abschweifung in True Crime News. Jetzt habe ich mich selber durcheinander gebracht, wo war ich denn? Achso, ja, sie soll nach oben gucken. Er hat aber allerdings auch erzählt, dass er sich oft dann noch, weil er ja nun wusste, an welcher Stelle Cindys Kopf lag, oft dann noch hingegangen ist, um sich mit ihr zu unterhalten.
Er klingt total gesund.
Er hat das ja gemacht, so dieses sich mit den Köpfen unterhalten. Laut eigener Aussage, das kann natürlich nur er selber sagen, hat er sich mit den Studentinnen immer nur auf nette Art und Weise, in Anführungsstrichen, unterhalten, also mit den Köpfen der Studentinnen auf nette Art und Weise, und hat so mit ihnen geredet, als wären sie seine Freundinnen oder Ehefrauen.
Ja. Ist es kurios, dass ich ihm das sogar glaube? Er wollte ihn ja nicht, also alleine...
Ich glaube das tatsächlich auch.
Ja.
Denn, ja, sie war ein Outlet für seine Wut der Mutter gegenüber, und er ist auch ein sexueller motivierter Serienmörder, definitiv, aber bei ihm ging es tatsächlich nicht dabei um Befriedigung per se. Ich meine, sicherlich spielt das immer mit einer Rolle, aber tatsächlich darum, die Opfer zu demütigen. Und sobald diese Leichenschändung passiert ist, hat er sie ja anders behandelt. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll sonst. Denn sie waren immer nur ein Ersatz für seine Mutter, die er eigentlich demütigen wollte. Und von daher glaube ich ihm das auch tatsächlich, aber schlussendlich, er ist der Einzige, der das bezeugen kann, also glauben wir ihm mal. Die pathologische Untersuchung, dadurch, dass ja Cindys Überreste gefunden wurden, so schnell gefunden wurden, war auch bedeutend einfacher als bei den anderen Opfern vorher, vor allem da abgesehen vom Kopf, sie tatsächlich die komplette Leiche hatten. Und sie konnten tatsächlich feststellen daran, dass nicht alle Opfer, die zu dem Zeitpunkt in und um Santa Cruz gefunden waren, von dem gleichen Mörder waren.
Ja.
Ed Kempers Ding war ja erstens das Köpfen und zweitens das Zerteilen der Leichen. Und Herbert Mullen hat bis auf eines seiner Opfer keine Leichen zerteilt. Von daher war ziemlich klar, dass hier Minimum zwei unterwegs und aktiv sind. Mit dem dritten, der Ende der 60er angefangen hat, da gab es nur eine klitzekleine kurzzeitige Überschneidung.
Ja.
Da gehe ich vielleicht irgendwann auch nochmal im Detail drauf ein. Von daher war der da schon so ein bisschen ausgeklammert, was diese Mordserie anging. Aber sie konnten dann eigentlich ziemlich genau sagen, okay, hier sind trotzdem immer noch zwei aktiv, obwohl jetzt schon einer Ding festgemacht wurde. Trotzdem war es so, als sie im Februar 1973 Mullen festgenommen haben, dass sie wirklich gehofft haben, und ich denke, das ist auch ganz normal als Beamte und Polizei und so weiter, gehofft haben, dass die Mordserie jetzt vorbei ist. Denn immerhin haben sie ihn ja dingfest gemacht.
Diese Hoffnung, wir haben uns geirrt, es ist tatsächlich nur einer.
Mhm. Vor allem, Mullen hat ja innerhalb von 3 Monaten 13 Menschen getötet.
Ja.
Was ja schon ganz schön krass ist. Und dass man dann denkt, okay, die, ich sage mal in Anführungsstrichen, ein paar vereinzelten 4 anderen Opfer, die gehören ihm bestimmt auch noch.
Ja.
Auch wenn der Pathologe gesagt hat, nein. Nein. Aber naja.
Wie gesagt, ich kann es ein bisschen verstehen,
ja,
dass die Hoffnung da ist, damit sie einfach offiziell sagen können, es ist jetzt vorbei und ihr braucht keine Angst mehr zu haben, wir haben den Täter den Quest gemacht.
Klar, war ja auch Unruhe in der Bevölkerung, ne? Mit so vielen Verschwundenen. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, es waren Anfang der 70er, der Vietnamkrieg lief noch, viele sind auch verschwunden, viele Männer sind verschwunden, weil sie geflohen sind, bevor sie einberufen werden konnten in den Krieg. Viele Studenten an sich sind verschwunden, weil sie sich woanders ein anderes Leben aufbauen wollten, mehr Freiheit haben wollten, etc. Von daher haben sie einerseits diese Masse an verschwundenen Menschen, dann haben sie nochmal die verschwunden sind, weil sie tatsächlich getötet wurden, und die vielleicht noch aus ganz anderen Gründen verschwunden sind, wer weiß. Und die waren wirklich sowas von überfordert mit dieser ganzen Situation. Das war ja auch ein Ausmaß, das bis dato komplett denen auch unbekannt war.
Die 70er sind halt auch einfach die Jahre der Serienmörder. Das ist halt auch einfach krass. So.
Ich meine, Kalifornien in den
70er. Also, es ist wirklich heftig.
Eigentlich könnte alle alleine einen kompletten Podcast, und ich meine damit nicht eine einzelne Folge, sondern eine komplette Serie an einem Podcast, nur über die 70er in den USA machen mit den Serienmördern.
Ja.
Das ist so heftig. Das ist schon heftig. Da gibt es auch so viele, von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Ja, Herbert Mollin so ein bisschen nebenbei, weil er paranoider Schizophrene war. Ich habe mir jetzt seinen Namen noch nicht mal gemerkt, deswegen ärgert mich auch gerade, dass ich den nicht aufgeschrieben habe. Der in Santa Cruz ja auch noch aktiv war, wo nur die kurzzeitige Überschneidung war. Von dem habe ich vorher noch nie was gehört.
Du, da sind einige, von denen ich noch nie was gehört habe. Und wenn ich dann von denen lese und dann manchmal aber auch ihre Beinamen höre, dann so, oh ja, also von den Beinamen so, da klingelt was. Es wurde schon mal in irgendeiner von diesen Serien, die ich gerne gucke, wie eben Criminal Minds, wie eben Cold Case oder eben Mindhunter und weiß was ich was, wurden die schon mal in irgendeiner Art und Weise erwähnt und so. Und dann so, ah ja, guck mal, das habe ich doch schon mal gehört, aber ich habe mich nie mit denen auseinandergesetzt. Und dann gleich wieder welche, wo du denkst so, krass, und der hat so viele Menschen umgebracht und ich, da klingelt gar nichts.
Ich fand das auch total faszinierend. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Ich habe es nicht rausfinden können. Bis Anfang der 90er hat Edmund Kemper unglaublich viele Fernsehinterviews etc. noch gegeben, immer wenn Interesse da war. Und dann nicht mehr. Und tatsächlich in den USA ist der bis Mindhunter ziemlich in Vergessenheit geraten. Ich habe ja auch so ein paar andere Podcasts, die nicht mit True Crime zu tun haben, die ich dann gucke. Und dann sind die aber teilweise True Crime-Fans. Und da sagte die eine letztens gerade erst, sie lebt in Kalifornien. Sie ist in einem kleinen Örtchen in der Nähe von Santa Cruz aufgewachsen. Sie hatte noch nie was von Edmund Kemper gehört, bis sie Mindhunter geguckt hat.
Krass.
Also ich weiß nicht, was da für ich sicherlich in den 90ern kam denn Gesundheit.
Danke.
In den 90ern kam dann Jeffrey Dahmer, der dann natürlich alles überschattet hat, ne, mit seinen krassen kannibalistischen Verbrechen, die er da begangen hat. Und dann Anfang der 2000er wurde es ja eher seltener, dass es noch Serienmörder in dem Ausmaße gab, weil sie früher dingfest gemacht wurden. Aber ist schon, ich finde das faszinierend, dass er so in Vergessenheit geraten ist. Vor allem, weil er ja immer kooperativ war. Und da gab es so viele Interviews für so gefühlt 15 Jahre von ihm und dann nix.
Ja.
Dann war wirklich nichts mehr. Es war total seltsam. Aber naja, ich habe mich so geärgert. Ich dachte, dann finde ich noch mehr, was Aktuelleres, aber naja. Auf alle Fälle hat die Polizei dann ziemlich schnell festgestellt, im Februar 73, die Mordserie ist nicht vorbei, weil nur kurze Zeit, nachdem sie Herbert Mullen festgenommen hatten, sie zwei weitere Leichen gefunden haben. Und zwar von Rosalind Thorpe und Allison Liu. Und sie beide sind eindeutig getötet worden, nachdem sie Mullen festgenommen hatten. Rosalind wurde am 30. September 1949 in L.A. geboren. Sie war 23 Jahre alt und studierte Linguistik und Psychologie. Sie wurde als eine sehr freie, sorglose Person beschrieben, die vor keinerlei Gefahr zurückschreckte, aber auch sehr liebevoll und fürsorglich war. Alice Helen Liu, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist ein chinesischer Nachname, ist ein bisschen schwierig, mit europäischer Zunge, da bricht man sich ja einen ab, wurde am 8. Februar 1952 in L.A. geboren und wurde nur 3 Tage vor ihrem 21. Geburtstag getötet. Ihr Vater war Luft- und Raumfahrtingenieur und sie hatte 4 Schwestern.
Ja.
Und ich fand das interessant mit dem Luft- und Raumfahrtingenieur und dann habe ich das gegoogelt. Und dann wollte ich nämlich rausfinden, ob er vielleicht was mit der Mondlandung zu tun hatte, weil das ja so dieser Zeitraum war. Aber ich konnte es nicht rausfinden, das hat mich geärgert. Aber ich fand das super interessant. In der Highschool war sie in verschiedensten Clubs aktiv und sie war politisch sehr engagiert und involviert. Sie war Unterstützerin der Republikanischen Partei und als die Wahlen waren mit Nixon, hat sie als Wahlhelfer fungiert. Sie arbeitete neben dem College in einem Coffeeshop und sie war sehr abenteuerlustig. Sie war tatsächlich heimlich, und ich betone hier heimlich, in Hawaii, Österreich und Großbritannien und wohl noch einigen anderen Ländern in Europa unterwegs, während ihrer College-Zeit, und ihre Eltern wussten davon nie was. Denn sie hat Briefe geschickt an ihre Freunde, die ihre Freunde dann von der örtlichen Adresse in Santa Cruz weitergeschickt haben an ihre Eltern. Und dann hinterher hieß es immer so, übrigens, ich bin gerade aus Hawaii wiedergekommen, hier sind die Bilder. Ja. Und das, sowas hat sie wohl ständig gemacht.
Krass.
Ja. Am 5. Februar 1973 besuchte Ed seine Mutter auf Arbeit. Sie hatten beide dort einen heftigen Streit. Worum es genau ging, konnte ich leider nicht herausfinden. Ed hat sich dazu nicht geäußert. Selbst, das ist das Ding, wenn er nicht drüber reden will, du kannst eine direkte Ja-Nein-Frage stellen, dann erzählt er dir 10.000 Sätze und du weißt jetzt eigentlich gar nicht mehr, was du gefragt hast. Also, so einer ist er. Auf dem Campusgelände, auf dem Weg dann zurück nach Hause, traf er zuerst auf Rosalind, die nach Hause trampen wollte, was für sie, wie gesagt, ganz normal war. Sie wohnte in der Nähe des Strandes, es war ein ganzes Eck entfernt. Also Santa Cruz ist nicht klein. Ich finde es lustig, die Amis bezeichnen Santa Cruz als kleine Stadt. Und ich so, die Fläche ist dreimal so groß wie Berlin. Ich finde das nicht klein.
Vielleicht meinen Sie die Anzahl der Einwohner?
Ich glaube auch, es geht um die Anzahl der Einwohner. Verhältnismäßig für die USA ist es nicht vergleichbar mit den 8 Millionen in New York oder den 4 Millionen in L.A. Aber von der Fläche her ist es eine ziemlich langgezogene Stadt, wenn man sich das mal anguckt. Also es geht wirklich von der Küste bis hoch in die Berge rein, diese Stadt. Und deswegen, ich musste mir das angucken. Ich fand so ein paar Beschreibungen nämlich sehr irritierend, wenn die irgendwo langgefahren sind. Ich denke, die sind am Strand. Wieso sind sie denn jetzt auf einmal am Berg, bis du dir dann die Karte anguckst und feststellst, okay, die Stadt ist langgezogen. Ja. Er bot Rosalind dann an, sie mitzufahren und sie mitzunehmen. Und es war auch in dem Moment wahrscheinlich das perfekte Outlet für ihn. Er ist super, super sauer. Er hat mal wieder Aggression auf seine Mutter. Hey, da ist eine, die will mit mir ins Auto steigen. Okay, perfekt. Auf dem Weg vom Campusgelände runter, und die sind ja ziemlich groß, die Campusgelände in den USA, sieht er Alice mit ausgestrecktem Daumen zu stehen, die auch irgendwo mit hingenommen werden wollte. Sie steigt auch dazu. Alice und Rosalind kannten sich nicht vorher.
Ja.
Sie fuhren, wie gesagt, Santa Cruz ist teilweise in den Bergen, deswegen hatte ich nämlich nachgeholt, sie fuhren über eine Straße vom Campusgelände runter, die erhöht war und man dadurch nach unten auf die Stadt gucken konnte.
Ja.
Was wohl eine sehr schöne Aussicht war. Ed hatte den beiden dann vorgeschlagen, hey, was haltet ihr davon, wenn ich ein bisschen langsamer fahre, dann können wir hier so ein bisschen die Aussicht genießen. Rosalind war davon total begeistert und fand das super. Alice eher weniger, die wollte einfach nur nach Hause. Und so wie Ed die Situation beschrieb, wollte er für mein Dafürbefinden von Alice unbedingt gemocht werden. Er bewunderte ihre Kleidung, er bezeichnete sie als angemessen, nicht so bunt, sondern eher konservativ. Aber die Art und Weise, wie er es gesagt hat, war sehr, die sah toll aus, die war nicht so bunt. Das war konservativ und eine vernünftige, angemessene Kleidung.
Sie war keine von den
Partystudentinnen und Free Love und ja, Anti-Vietnam-Krieg, genau. die ihn alle gestört haben.
Sie war keine von den Hippies, die ihn auf den Keks gingen.
Genau. Ja. Er, und hier kommen wir wieder auf den Punkt. Er bewunderte ihre Hände und wie elegant sie sie bewegt hat. Und wie elegant das alleine schon aussah, wie sie den Daumen ausgestreckt hat, um mitgenommen zu werden.
Wie kann man denn elegant den Daumen ausstrecken?
Ich habe keine Ahnung.
Okay, cool.
Wie gesagt, deswegen hat er bei manchen, und die andere war auch Asiatin, wo er das so mit den Händen hatte, die Aiko.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das da irgendwie eine Verbindung ist, keine Ahnung. Auf alle Fälle, bei den beiden hatte er es auch total mit den Händen. Ich, kein Plan.
Wer weiß.
Er bezeichnete sie als hervorragend und intelligent. Und tatsächlich, wenn er über sie spricht, über Alice spricht, spricht er von ihrem Präsenz, als wäre sie noch am Leben.
Aber er hat sie schon getötet, das ist ihm bewusst, ja?
Naja, und das eine Interview war fast 20 Jahre später, als er darüber gesprochen hat. Und er hat immer noch von ihrem Präsenz gesprochen.
Wie gesagt, aber es ist ihm bewusst, dass er sie getötet hat, ja?
Theoretisch. Praktisch ist das scheinbar nicht so angekommen. Also ganz seltsam.
Vielleicht hat er sie getötet, aber ihr Geist lebt noch bei ihm.
Ja, vielleicht irgendwie so eine Einbildung oder so, keine Ahnung.
Who knows?
Er hielt sich selbst auf alle Fälle nicht für gut genug für Alice. Er sagte das so wie, naja, er wäre ja zu arm für sie. Ich meine, er hatte zu dem Zeitpunkt auch keinen Job. Und ich denke, das ist so ein Hinweis auch darauf, dass zu dem Zeitpunkt sein nicht vorhandener, dauerhafter Job und sein nicht vorhandenes Gehalt so ein großer Streitpunkt zwischen ihm und seiner Mutter waren.
Ja.
Und weil er ansonsten, wenn es um solche Sachen ging, immer, er war unbeholfen und er konnte sich nicht ausdrücken, er konnte nicht mit ihnen reden und er war zu groß. Dieses Mal sagte er plötzlich, es ginge ja nicht, sie hätte niemals Gefallen an ihm gefunden, weil er zu arm war. Also da merkst du richtig, wie krass seine Mutter in seinem Kopf sitzt.
Die ihm ja sowieso immer sagt, dass er nicht gut genug ist, um überhaupt eine Frau zu haben.
Ja, ich meine, zu dem Zeitpunkt ist er ja nun aber auch schon erwachsen und sicherlich ist er nicht psychisch gesund, ansonsten hätte er all diese Taten nicht begangen. Egal, was seine Mutter ihm gesagt und gemacht hat. Aber ich finde das nur so auffällig.
Ja.
Wenn so wie sich ihre Tiraden auf ihn noch so krass nach wie vor übertragen. Und er ist jetzt schon fast Mitte 20. Also schon heftig, dass es immer noch so ist. Achso, und er war der festen Überzeugung, dass Alice ihn abstoßend fand. Die Begründung dahinter war, naja, sie wollte ja nicht, dass er langsamer fährt, damit sie die Aussicht genießen können.
Sie wollte vielleicht einfach nur nach Hause.
Aber deswegen, und er hat wirklich das Wort abstoßend benutzt.
Ja.
Das ist ja nicht, sie mochte mich nicht, oder nein, sie fand mich abstoßend, weil sie ja nicht langsamer fahren wollte. Das ist schon ganz schön.
Ja.
Ja. Also er hatte definitiv so einiges an Problemen mit Selbstbewusstsein und Frauen, eindeutig. Er zog während dieser nun langsameren Fahrt seine Pistole unter sein Bein hervor und schoss Rosalind in den Kopf. Sie war sofort tot.
Ja.
Alice hat sich natürlich sofort erschrocken, eine ganz normale Reaktion, versuchte sie mit Händen und Armen ihren Kopf zu schützen. Er schoss auch auf sie insgesamt 4-mal. Allerdings hat er 2-mal vorbeigeschossen, einmal durch ihre Hand durch. Und erst beim 4. Schuss hat er ihr tatsächlich in den Kopf geschossen und er hat ihr in die Schläfe geschossen. Und selbst dann war sie noch nicht sofort tot. Es hat 1-2 Minuten noch gedauert, bis sie tatsächlich tot war.
Ja, das Gehirn noch weitergearbeitet.
Mhm. Ich möchte hierbei betonen, sie waren immer noch auf dem Campusgelände.
Ja.
Sie hatten den Campus noch nicht verlassen.
Ja.
Von seinem Streit mit der Mutter bis hin zum Tod von 2 jungen Frauen war noch nicht mal 1 Stunde vergangen.
Ja.
Das finde ich schon ganz schön krass. Also das war so, ich bin jetzt sauer und jetzt muss ich jemanden töten. Und tatsächlich hat er, die beiden waren ja nur verletzt, er hat Rosalind in den Vordersitz gesetzt. Oder sie saß schon im Vordersitz, da weicht das manchmal so ein bisschen ab. Aber auf alle Fälle saß sie im Vordersitz schlussendlich. Alice war hinten auf dem Rücksitz. Er hat beide bis zum Hals zugedeckt mit Decken und fuhr tatsächlich so an der Campus Security beim Eingang und Ein- und Ausgang vorbei. Und die haben das noch nicht mal angesprochen, dass diese Mädels da schlafend bei ihm im Auto sind. Die haben das noch nicht mal hinterfragt.
Krass.
Ich meine, je nachdem, wie er sie im Kopf getroffen hat, wenn er dann, ne, okay, aber die Leichen waren noch frisch, das hieß, das Blut lief noch und so weiter. Ich kann mir das nicht erklären, aber die werden nicht ins Auto richtig geguckt haben oder was, keine Ahnung. Es war schon ein bisschen später am Nachmittag, vielleicht war es auch nicht mehr ganz so hell, aber...
Ja, es ist schon heftig.
Wenn man sich so überlegt, er fährt da einfach an Security mit 2 Leichen vorbei, ist schon ganz schön krass. Nachdem er dann den Campus verlassen hat, fuhr er kurz zur Seite ran, legte beide Leichen in den Kofferraum, fuhr im Anschluss zur Tankstelle, tankte nach und reinigte sich auf der öffentlichen Toilette, entfernte die Blutflecken, die an seinen Händen und Armen waren und befreite auch seine Jacke. Da waren auch Blutflecken dran, die hat auch abgewischt. Er hatte so eine Lederjacke und dann hat er
ja,
auch
das Blut. Ja, nur mit Leder geht das ja auch.
Damit er nicht, wenn er nach Hause ankommt, wohl wissend, dass seine Mutter dann schon zu Hause sein wird, reinspaziert und Blutflecken an sich hat.
Das ist clever, ja.
Mhm. Zwischen 22 und 23 Uhr haben die beiden Fernsehen geschaut. Und ich kann mir nur vorstellen, dass sie irgendwas gesagt hat, dass das wieder ausgelöst hat. Denn er stand dann auf, sagte zu ihr, okay, ich gehe jetzt Zigaretten kaufen. Ich bin dann gleich wieder zurück, ging nach draußen, ging an den Kofferraum und köpfte beide Leichen. Machte den Kofferraum wieder zu und ging wieder rein.
Und dass er die Zigaretten nicht geholt hat, das fiel nicht auf?
Ich glaube, sie hat nicht geraucht.
Okay.
Von daher würde ihr das ja nicht auffallen. Und das Köpfen dauert nicht 1 Minute, also von daher.
Hm.
Aber das ist so komisch. Jetzt muss ich nochmal irgendwo Aggression rauslassen, also gehe ich nach draußen, ich köpfe sie jetzt schon mal fix und dann mache ich aber die Kofferklappe wieder zu und gehe wieder rein.
Ja.
Das erschien mir so seltsam. Also,
ist auch seltsam.
Er hat sich nie im Detail dazu geäußert, aber ich kann mir nur vorstellen, dass sie da irgendwas gesagt hat, was das wieder ausgelöst hat. Sicherlich, die waren schon tot und das Köpfen war sein MO, dass er das jedes Mal gemacht hat, aber mit dem Rest seines Ablaufes hat er gewartet, bis Clarnell am nächsten Morgen das Haus verlassen hat. Wieso muss er jetzt also spät abends nochmal nach draußen gehen, und nur um die Leichen zu köpfen? Und er hat ja die Köpfe auch noch drin gelassen, nicht so wie sonst, denn sofort mitgenommen und dann als für nekrophilische Taten benutzt, sondern das war geköpft, wieder reingegangen. Also irgendwas muss da nochmal gewesen sein, aber er hat es nie erzählt. Oder vielleicht erinnert er sich auch nicht mehr oder wie auch
vielleicht, nicht. Vielleicht weiß er auch selber gar nicht, was genau der Auslöser war.
Ja.
Kann ja auch noch sein.
Er hat auch so oft gesagt, dann ist er mal nach Details gefragt worden, was genau seine Mutter in kleineren, weniger relevanten Situationen zu ihm gesagt haben. Und er sagte, er kann das gar nicht mehr wiedergeben, die typischen Sprüche, die von ihr kamen. Also das war schon so viel und über so viele Jahre weg, dass ich tatsächlich glaube, dass er oftmals gar nicht mehr wusste, was das im Detail war, was sie zu ihm gesagt
hat. Das glaube ich auch, ja.
Das auszulösen, den mörderischen Teil in ihm, sag ich mal so.
Ja. Das ist so, naja, dann hat sie wieder ihre üblichen Sachen gesagt und dann, ja, was waren ihre üblichen Sachen? Naja, also was genau? Und es ist so, ja.
Wenn du das tagtäglich hörst, ist es wahrscheinlich irgendwann schwierig.
Da geht das ist, du kriegst es zwar mit, aber es geht irgendwo rein und raus, aber es triggert dich durchaus. Es ist schon eine komplizierte Sache dann.
Mhm. Wie gesagt, am nächsten Tag, als nachdem Clarnell dann das Haus verlief, ging er zuerst in den Kofferraum und holte zuerst die beiden Köpfe ins Haus. Er reinigte sie und entfernte die Kugeln. Im Anschluss holte er Alice's Körper. Rosalind hat er im Kofferraum gelassen und vergewaltigte sie. Hinterher wusch er ihr tatsächlich das Sperma ab. Und erst habe ich mich gefragt, wieso? Aber macht durchaus Sinn. Damals gab es noch keine DNA, aber über Sperma konnte Blutgruppe festgestellt werden. Und damit konntest du zumindest den Täterpool ja einschränken.
Ja.
Von daher war das wahrscheinlich der Gedankengang dahinter. Er hatte diesmal allerdings auch zum ersten Mal in Santa Cruz getötet. Sonst hat er die Opfer ja mal nach außerhalb irgendwo gefahren. Und tatsächlich auch hatten die beiden ja eine Verbindung zu seiner Mutter. Was er bisher ja auch immer vermieden hatte.
Ja.
Das waren beides Studentinnen an der Uni seiner Mutter. Und nicht nur das, sondern er hat sie auch noch beide dort auf dem Campus aufgegabelt.
Ja.
Und vielleicht war daher auch sein, er muss jetzt ein bisschen vorsichtiger sein und hat das deswegen diesmal das eine Mal gemacht, dass er sie gewaschen hat. Auf alle Fälle legte er hinterher ihre Leiche zurück in den Kofferraum und entfernte ihre Hände. Wie gesagt, bei ihr hat er irgendwie auch nochmal sowas mit den Händen gehabt. Das ist ganz seltsam. Und ich finde das so eigenartig, dass er nie dazu befragt wurde. Ständig reden sie über die Geschichte mit den Köpfen, die auch ganz schön krass ist und die auch eine Menge aussagt. Gar keine Frage. Aber irgendwas muss doch mit den Händen auch gewesen sein.
Ja, vor allem, weil er sie nur nicht bei allen, also er hat sie ja nicht mal bei allen. Und das ist das.
Ja.
Er fand die Hände halt hübsch.
Ja, vermutlich, keine Ahnung. Vielleicht ist das tatsächlich die einfachste, simpleste Erklärung. Die hatten beide einfach wunderschöne Hände.
Ja.
Wer weiß. Er verteilte auf alle Fälle die Leichenteile entlang des Highways, was es der Verkehrskontrolle natürlich ziemlich einfach machte, die Leichenteile zu finden. Lustigerweise hatten sie aber, während Ed die Leichen noch im Kofferraum hatte, zu einer Verkehrskontrolle auch angehalten und haben einfach nicht in den Kofferraum geguckt.
War ja nur eine allgemeine Verkehrskontrolle.
Nein. Sie haben bei allen Leuten in den Kofferraum auch geguckt.
Nur bei ihm nicht?
Bei ihm nicht. Es war doch Big Ed.
Oh Gott.
Er kannte doch alle Polizisten. Er hat doch mit denen jeden Abend gesoffen.
Ja, hab ich vergessen.
Und er war doch so nett und charmant. Hinterher ist doch, der musste die, also, ich bin mir nicht sicher, ob es, weil ich leider die Transkripte zu seiner Verhandlung, die sind nicht verfügbar, die sind versiegelt.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht genau, ob dieser Verkehrspolizist das vor Gericht ausgesagt hat oder ob es während einer Vernehmung für die Verhandlung war, dass er das ausgesagt hat. Aber er hat gesagt, er hat sich gar keine Gedanken drüber gemacht. Es war ja Big Ed und er ist ja so nett. Und er war an dem Tag auch nett und normal und total unauffällig. Da war nichts weiter und er hatte alle seine Papiere dabei und alles war gut. Es gab keinen Grund, das Auto weiter zu durchsuchen nach irgendwas. Ich kann dadurch, dass wir auch keine Transkripte haben, konnte ich nicht herausfinden, was tatsächlich der Hintergrund dieser Verkehrskontrolle war.
Ja.
Weil vielleicht die Mordserien weitergingen, da hatten sie dann ja die beiden noch nicht gefunden, aber vielleicht haben sie dann immer noch nach Mullen irgendwas weitergesucht oder keine
Ahnung. Oder es wurde gerade jemand vermisst und deswegen haben sie
vielleicht die Verkehrskontrolle auch deswegen, gemacht. Also, keine Ahnung. Oder vielleicht so einfache Geschichten wie Drogen oder... Weil ja auch der Vietnamkrieg noch war, vielleicht irgendwer im Auto versteckt, der dann über die Grenze geschafft werden sollte oder man weiß
ja
manchmal nicht. Ne? Aber ich konnte es leider nicht rausfinden. Am 14. Februar wurden die beiden Leichen auf alle Fälle gefunden und in der Woche darauf bereits identifiziert. Im April 1973 kaufte Ed sich eine weitere Waffe.
Ja.
Er hatte sein 22er Kaliber ja jetzt schon mehrfach benutzt. Und einmal habe ich gelesen, er hätte die Waffe mit einer der Leichen mit Cindy im Pazifik entsorgt. Was ja aber nicht stimmen kann, weil er ja hinterher Rosalind und Alice noch erschossen hat.
Ja.
Und dort hat er die Waffe bei den beiden definitiv nicht mit entsorgt, weil ansonsten wären sie ja von der Verkehrspolizei, von der Highway Control, die Leichen gefunden haben, Waffe gefunden. Wie auch immer, auf alle Fälle hatte er sich im April eine neue Waffe gekauft. Vielleicht hat er auch einfach nur Bock, eine andere Waffe zu haben, wer weiß. In den USA ist es so, dass die Kaufbelege, wenn du eine Waffe kaufst, im Anschluss, ich betone hier im Anschluss, an den Sheriff geschickt werden. Von allen Personen, die eine Waffe kaufen. Eine grundsätzliche Vorkontrolle erfolgt auch, ob du im Besitz einer Waffe sein darfst. Dadurch, dass ja nun aber seine Jugendstrafakte versiegelt wurde, ist er bei der normalen Kontrolle, die der Händler durchführt, nicht aufgeploppt.
Ja.
Das heißt, er hat ihm eine Waffe verkauft und im Anschluss den Kaufbeleg an den Sheriff geschickt. Der Sheriff wiederum hat sich aber daran erinnert, dass Ed ja vorbestraft ist.
Ja.
Und dass er also gar keine Waffe führen dürfte.
Ja.
Er ist also zu Ed nach Hause gefahren, hat mit ihm gesprochen und hat zu ihm gesagt, ich bin hier, um deine Waffe zu konfiszieren. Und wo hast du deine Waffe? Naja, die habe ich bei mir im Auto im Kofferraum. Naja, dann schließ mal deinen Kofferraum auf, dass ich da rankomme. Nun hat Ed ja im Kofferraum Blutspuren und tatsächlich auch Einschusslöcher.
Ja.
Er wollte also nicht, dass der Sheriff das sieht. Er hat also noch mit ihm erzählt und so, wie er denn ist, Big Ed und bla 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 bla. Er hat in den Kofferraum, während sie sich unterhalten haben, aufgemacht. Der Sheriff hat aber gar nicht reingeguckt in den Kofferraum, sondern hat einfach nur die Waffe rausgeholt und ihm den Sheriff die Waffe gereicht. Ed selber sagt, er wäre jederzeit bereit gewesen, in diesem Moment den Sheriff auch zu töten, wenn der das gesehen hätte, in welchem Zustand der Kofferraum war. Hat aber nicht gesehen, er hat einfach die Waffe übergeben. Und damit war es das.
Ja.
Der Sheriff hat die Waffe mitgenommen und weiter ging es erstmal nicht. Allerdings war Ed natürlich klar, dass das jetzt für ihn ein bisschen schwieriger wird. Erstens hatte er jetzt keine Schusswaffe mehr, habe ich einerseits gelesen, andererseits wiederum verstehe ich das nicht, weil entweder hat er die 22er entsorgt oder nicht, also es ist so ein bisschen seltsam. Irgendwas war mit der anderen Waffe. Er war nicht nur unsicher und ängstlich, dass er ihm jetzt irgendwie auf die Schliche gekommen werden könnte, sondern an dem Montag in der Woche, am 16. April 1973, fuhr er wie üblich durch die Gegend, sammelte wieder Tramper auf. Er hat ja laut eigener Aussage mindestens 1000 Tramper in 3 Jahren mitgenommen. Und es waren 2 Studentinnen wiederum, die beide zum College wollten. Und sie waren der Meinung, du musst da und da langfahren. Wenn sie dort langgefahren wären, dann wären sie an der Landstraße vorbeigefahren, in denen er seine ersten beiden Opfer, Mary Ann und Anita, getötet
hat. Ja.
Und er wusste genau, wenn ich mit den beiden da langfahre, ist das falsch, dann müssen wir gar nicht langfahren, dann verfahren wir uns. Wir müssen in die andere Richtung. Sondern wenn ich da mit denen langfahre, dann töte ich die.
Ja.
Und er wollte die beiden aber nicht töten. Er hat zu dem Zeitpunkt das sich selbst eingestanden, dass er eigentlich seine Mutter töten will.
Ja.
Und er wollte keine anderen Frauen mehr oder Studentinnen mehr als Outlet benutzen. Sondern sein nächstes Opfer sollte tatsächlich seine Mutter sein.
Das ist schon mal ein Fortschritt in seiner psychischen Entwicklung.
Wenn du das so bezeichnen willst.
Ich weiß auch nicht. Es ist schon mal so, hey, ich töte hier Frauen, aber eigentlich will ich meine Mutter töten. Ich will keine unschuldigen anderen jungen Studentinnen mehr töten, weil eigentlich will ich meine Mutter töten. Ich kann mit denen da nicht langfahren, weil ich will die ja eigentlich gar nicht töten, weil die können ja gar nichts dafür, dass ich meine Mutter hasse.
Weißt du, es ist total faszinierend, abgesehen von deinem sarkastisch lustigen Tonfall, hast du gerade fast wortwörtlich das gesagt, wie Ed Kemper das erklärt hat.
Oh Gott, ich denke, wir sind sehr ein Killer.
Naja, schlussendlich hat er mit ihnen diskutiert, nein Mädels, wir müssen da und da lang fahren. Und die dachten dann, weil er da und da lang fahren will, was der korrekte Weg war, dass er gefährlich ist.
Ja.
Dann haben sie Panik gekriegt und er so, bleibt ruhig, ich fahre euch dahin, aber wir müssen da lang fahren, da ist der richtige Weg. Schlussendlich sind sie da lang gefahren, die beiden sind super schnell ausgestiegen, er hatte recht gehabt. Und ich denke mir nur so, ja Mädels, ihr hattet so ein Schwein. Ja.
Denken sich die Mädchen dann bestimmt im Nachhinein auch.
Mhm.
Haha.
Tatsächlich hat er seine Mutter, ist er nicht nach Hause gefahren und hat seine Mutter getötet. Das hat er nicht gemacht, obwohl er diese Einsicht quasi hatte. Ich vermute, der Hauptgrund dahinter war nicht noch abzuwarten oder Mut aufzubauen oder sonst was auch immer, sondern weil seine Schwester Susan, seine ältere Schwester, zu dem Zeitpunkt zu Besuch war seit ein paar Wochen und in der Woche blieb sie auch noch da. Seine Mutter hatte sich nämlich vor ein paar Wochen an der Schulter verletzt und wenn er mal wieder seine Gelegenheitsjobs hatte, konnte er sie nicht immer von der Arbeit abholen und so weiter und so fort. Sondern Susan hat dann einfach geholfen. Deswegen war sie zu dem Zeitpunkt zu Besuch.
Und er wollte auch nicht seine Schwester töten.
Seine Schwester war nie sein Ziel. Also keine beider, er hat ja 2 Schwestern, er hat auch eine jüngere Schwester. Also keine der beiden Schwestern war jemals sein Ziel. Auch wenn seine jüngere Schwester vor Gericht ja das erzählt hat, was ich in der ersten Folge erwähnt habe, wo er seine Waffe gereinigt hatte als Teenager und aus Versehen an ihr vorbeigeschossen hat.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass er wegen irgendwas wirklich wütend war zu dem Zeitpunkt. Aber schlussendlich war sein ganzer Hass selbst als Teenager
auf die Mutter gerichtet.
Auf die Mutter gerichtet. Selbst wenn er wütend auf seine Schwestern war, weil die, so wie er es ja beschrieben hat, die konnten nach oben gehen, die waren im Himmel, ich war in der Hölle mit meinem Kellerzimmer. Schlussendlich wusste er, glaube ich, dass seine Schwestern nicht verantwortlich dafür waren, sondern seine Mutter und das deswegen auch ausschließlich auf die Mutter übertragen war.
Also, ja.
Ja. Auf alle Fälle fuhr seine Schwester entweder Donnerstag oder Freitag in der Woche ab Und es war das Osterwochenende. Am Karfreitag in der Woche am 20. April war Clanell auf einer entweder Firmenfeier, weil Ed hat gesagt, in sämtlichen Interviews und auch zuletzt 2017 in seiner Bewährungsanhörung, dass sie bei einer geschäftlichen Veranstaltung war. Und bei anderen Berichten stand dann, sie war auf einer Party. Also vielleicht war es eine Osterfeier von der Uni oder so, keine Ahnung. Auf alle Fälle war sie auch ganz schön lange dafür weg, dafür, dass es nur ein einfaches Geschäftsessen gewesen wäre. Denn sie kam erst mitten in der Nacht nach Hause. Ed wartete tatsächlich oder hat versucht, so lange auf sie zu warten, wie es irgendwie ging, damit er noch sich mit ihr unterhalten konnte. Er wusste genau, er wird sie jetzt töten.
Ja.
Er wollte aber vorher unbedingt ein positives Gespräch mit ihr führen.
Ja.
Das war ihm super wichtig, das wollte er unbedingt machen. Deswegen hat er versucht, so lange wie möglich wach zu bleiben. Und das, auf alle Fälle ist er irgendwann aber eingeschlafen, wachte dann mitten in der Nacht auf, ging 4 Uhr morgens und hatte dann festgestellt, okay, seine Mutter ist jetzt da. Dann ging er zu ihr ins Schlafzimmer. Und ich möchte hier Eds Beschreibung glauben. In einigen, wie der Abend abgelaufen ist, stand, sie hätte schon Licht ausgemacht in ihrem Schlafzimmer und hätte schon im Bett gelegen. Ed selber sagt, ja, sie hat im Bett gelegen, aber sie hat noch ein Buch gelesen. Sie war noch wach. Und er ging rein zu ihr und sagte, ach, du bist jetzt zu Hause. Und sie sagte ziemlich genervt zu ihm, ich vermute mal, du wirst jetzt die ganze Nacht wach bleiben und wieder reden wollen. Das hat sie so zu ihm gesagt, weil das wohl so ein typisches Ding war. Sie kam irgendwann immer spät nach Hause oder er war lang unterwegs und wenn er nach Hause kam, wollte er sich mit ihr unterhalten. Normale Unterhaltung führen und sie hat aber meist kein Interesse daran. Und das war auch wieder der genervte Ton und so weiter. Er wusste genau, es war jetzt die totale Abweisung. Er sagte, nein, möchte ich nicht. Hat dann das Zimmer verlassen, ist in sein Bett gegangen, hat aber nicht geschlafen, hat dort wach gelegen, ungefähr eine Stunde gewartet. Ging dann in die Küche, holte sich einen Hammer, holte sich das Messer, das er benutzt hatte, um Mary Ann zu töten.
Ja.
Sein erstes Opfer. Also abgesehen von den Großeltern. Und ging ins Schlafzimmer seiner Mutter. Und schlug ihr heftig mit dem Hammer, und das ist dieser Hammer hinten mit dem langen Haken dran, mit dem schlug er ihr in den Kopf einmal fest in die Schläfe und sie war sofort tot. Im Anschluss schlitzte er ihr die Kehle auf. Und mit dem Messer köpfte er sie auch dann sofort hinterher. Er selber sagte, das hat alles nicht länger als eine Minute gedauert. Den Schlag und Kehlaufschlitzen kann ich mir noch vorstellen. Das Köpfen innerhalb von einer Minute mit einem Klappmesser kann ich mir jetzt eher weniger vorstellen. Aber er behauptet, dass das so war. Er sagte auch, dass er im Vorfeld ein paar Minuten vor ihr gestanden hätte, bevor er das gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber vielleicht hatte sie einen super tiefen Schlaf. Sie hat ja auch immer viel getrunken. Weil wenn ich mir vorstelle, jemand steht mehrere Minuten neben meinem Bett, irgendwie würdest man doch wach werden. Aber wer weiß, vielleicht hat sie ja...
Nicht jeder hat tatsächlich diesen Instinkt.
Nee, oder vielleicht spielt das so in seine Fantasie rein. Sie hat ihm vertraut.
Ja.
Was ja immer seine Fantasie war, seine Opfer sollen ihm vertrauen, bevor er sie tötet. Wer weiß.
Oder es kam ihm tatsächlich auch einfach nur so lange vor und in Wahrheit waren es 10 Sekunden.
Das ist natürlich auch sehr gut möglich.
Hey, mein Schatz.
Sehr, sehr gut möglich. Pepe, komm kuscheln. Nachdem er sie geköpft hatte, vergewaltigt er ihren Kopf.
Ja.
Er stellte ihn dann im Anschluss auf. Wo genau, weiß ich jetzt nicht. Einmal hieß es, er stand auf einem Schrank, einmal auf einem Kaminsims. Ed selber hat dazu nie was gesagt, wo er es hingestellt hat. Auf alle Fälle hat er ihren Kopf aufgestellt, mit Dartpfeilen draufgeworfen und ihren Kopf angebrüllt.
Das verstehe ich sogar.
Er sagte auch, er kann sich gar nicht dran erinnern, was er da alles, oh Gott, Wortspiel, ihrem wahrsten Sinne des Wortes an den Kopf geworfen hat. Tut mir leid, ich musste mich schon zusammenreißen, das nicht zu schreiben, aber jetzt musste ich es trotzdem sagen.
Ja.
Ja, makaber, manchmal müssen wir ja dann doch, ne? das glaube ich auch. Das sind wahrscheinlich Sachen gewesen, die er über Jahre mehr loswerden wollte. Und jetzt hat er ihren Kopf angeschrien und ihm das alles an den Kopf geworfen, was er mal loswerden wollte. Im Anschluss, ich weiß nicht, wie viele Stunden das alles so hin und her dauerte, er selber konnte es auch nicht so richtig sagen, auf alle Fälle dauerte das komplette Prozedere schlussendlich von morgens gegen 5, 5.30 Uhr bis zum frühen Nachmittag hin. Er vergewaltigt auf alle Fälle irgendwann ihre geköpfte Leiche. Und da sie ihm oftmals vorgeworfen hat, ich habe schon seit so und so vielen Jahren keinen Sex mehr wegen dir, also quasi seitdem er verurteilt wurde für die Ermordung der Großeltern, hätte sie wegen ihm keinen Sex mehr gehabt, sagt er dann hinterher zu ihrer geköpften Leiche, so, jetzt hattest du Sex. Also, ja. Und er hat dann auch in einem Interview irgendwann mal gesagt, natürlich habe ich sie gedemütigt. Also darum ging ihm das. Und er empfindet auch keine Reue. Er empfindet da keinen Ekel, kein Nichts. Selbst wenn er darüber jetzt in der 2017er Bewährungsanhörung darüber gesprochen hat, was unter anderem der Grund war, warum ihm Bewährung wiederum verwehrt wurde, ist, dass er keine Reue empfindet.
Aber das ist das Ding. Darauf haben all seine Taten immer abgezielt. Ja. Seine Mutter.
Ja, generell empfindet er keine Reue für egal welches Opfer. Aber auch dafür nicht. Und das ist schon ganz schön heftig.
Es ist auch schon heftig, definitiv.
Also ganz schön krass. Er entfernte hinterher ihrem Kopf die Zunge und den Kehlkopf.
Ja.
Und schlug ihr Gesicht ein. Den Kehlkopf und die Zunge nahm er und warf es in den Müllschlucker. In den USA haben sie ja diese elektronischen Müllschlucker mit den Waschbecken. Der Kehlkopf selber ist aber so fest vom Gewebe her, dass der nicht zerkleinert werden konnte. Und der Müllschlucker hat ihn im wahrsten Sinne des Wortes wieder rausgespuckt. Er sagte erst, dass den Müllschlucker zu werfen, fand er total passend, denn immerhin hat sie ihm ja auch immer diverse und seinen Geschwistern immer so viele Sachen an den Kopf geworfen und angeschrien und so weiter. Und das beides hat er deshalb in den Müllschlucker gesteckt.
Ich verstehe die Symbolik dahinter, ja. Ja,
und war dann allerdings sauer, als der Kehlkopf wieder rauskam.
Verstehe ich, weil das ist auch eine Symbolik
für sich. Er empfand das als Selbst und Tod, lacht sie noch aus.
Ja.
Ja. Jetzt kommen wir tatsächlich zu seinem letzten Opfer. Seine Mutter war nicht sein letztes Opfer. Er hatte noch eine weitere Person tatsächlich auf seiner Liste zu stehen, die er geplant hatte umzubringen. Es handelte sich hierbei um Sally Hallett. Sally war Clarnells beste Freundin und Kollegin von ihr. Sie wurde am 19. Oktober 1913 in Seattle geboren. Sie war also 59 Jahre alt, als sie starb. Sie hatte zwei Schwestern und einen Bruder. Ich habe, naja, wie ich es denn so mache, ich versuche ja immer ein bisschen was über die Opfer rauszufinden. Ihre Schwester Joan ist in München tatsächlich bei einem Autounfall gestorben, 1947. Und ihr Bruder Reed wurde 100 Jahre alt. Der ist 2016 gestorben. Und der hat im Zweiten Weltkrieg und in Korea gedient. Fand ich faszinierend, deswegen musste ich das erzählen. Über sie selber habe ich leider nicht mehr herausgefunden, außer dass sie noch zwei Söhne hatte, die sie überlebt haben. Und zwar hießen die Edward und Christopher. Nachdem Ed seine Mutter getötet hatte, rief er Sally an und lud sie ein, vorbeizukommen. Als Überraschung, denn er wolle sie und Clarnell zum Abendessen ausführen. Clarnell wüsste nichts, er wollte die beiden überraschen. Sie kam also kurz danach schon vorbei. Als sie dann kam, nahm er sie von hinten in den Schwitzkasten, zog ihren Körper am Nacken hoch und war eigentlich auf einen Kampf vorbereitet, war darauf vorbereitet, sie mit verschiedensten Sachen töten zu müssen, mit einem Hammer, mit einem Messer, wie auch immer. Was er alles schlussendlich nicht machen musste, denn er hatte ja sehr viel Kraft. Und sie war eine ziemlich kleine, zierliche Frau und war ja auch nicht mehr die Jüngste. Und in dem Moment, wo er ihr den Nacken hochgezogen hat, hat er tatsächlich ihn gebrochen und sie war sofort tot. Was er allerdings erst nach ein paar Minuten festgestellt hat. Er hielt sie eine ganze Weile im Schwitzkasten in der Luft. Er köpfte auch sie anschließend und legte ihre Teile, sag ich mal, ihren Körper und ihren Kopf in sein Bett. In der Nacht schlief er in Clarnells Bett, nachdem er ihre Leiche in den Schrank gelegt hatte. Seine ursprüngliche Erklärung für den Mord über Jahrzehnte war, er könne die Abwesenheit seiner Mutter ja nur vertuschen, wenn auch eine ihrer Freundinnen tot wäre und dann könnte er behaupten, die beiden wären zusammen irgendwohin gefahren. Deswegen sind beide verschwunden. Das war über Jahrzehnte seine Begründung. Bei der Bewährungsanhörung 2017 hat er das allererste Mal die, was ich tatsächlich glaube, die Wahrheit ist erzählt. Und zwar war es so, dass einige Monate vorher Clarnell und Sally eine vierwöchige Reise durch Europa geplant hatten. Und kurz vorher, also wirklich am Tag davor, hat Sally die Reise abgesagt. Und Clarnell ist schlussendlich alleine gefahren. Und als sie dann wiederkam und Sally die ganzen Fotos zeigen wollte, ihr die Storys erzählen wollte, alles, was sie gesehen und erlebt hat und so weiter, und sie hat das allererste Mal auch das Land verlassen, war Sally sauer, dann haben sie sich gestritten, warum erzählst du mir das, warum zeigst du mir das, das interessiert mich nicht, ich will das alles gar nicht wissen, ich war ja gar nicht dabei. Ja.
Aber sie wollte ja dann nicht mehr mit.
Mhm. Ja, wer weiß, vielleicht hat sie sich schlussendlich nicht getraut, sie waren beides Frauen, die in der Zeit aufgewachsen sind, wo es nicht unbedingt normal war, außer man war reich.
Ja.
Zu verreisen und dann vielleicht wäre es, kann ich mir gut vorstellen, auch ihr erster Flug gewesen, weil Tourismusflüge haben ja wirklich groß in den 60ern erst gestartet.
Ja, aber dann sei nicht wütend auf deine Freundin, wenn sie es ohne dich macht. Also, sorry, aber nie.
Um seine Mutter dann zu trösten, meinte er zu ihr, hey, pass auf, ich höre mir deine Geschichte an, mich interessieren die Bilder, zeig mir das. Das haben sie dann wohl eine ganze Weile gemacht und mittendrin auf einmal hat Clanel abgebrochen gesagt, nee, ich will hier dein Mitleid nicht und dittete. Und er wollte ihr dann auch klar machen, nein, mich interessiert das wirklich. Und ich will mir wirklich die Fotos angucken, ich will mir wirklich deine Geschichten anhören, es interessiert mich. Aber sie hat ihm das nicht geglaubt, dann ist sie davon gestampft. Und in dem Moment hat Ed sich selbst geschworen. Sobald er seine Mutter tötet, wird er auch Sally töten. Das wäre eine Reise, die sie nicht absagen könnte. Und tatsächlich glaube ich das eher als die Story, so kann ich das Verschwinden meiner Mutter begründen.
Vor allem, weil das auch keinen Sinn macht, weil nein. Wenn Sally keine Sachen packt, dann ist sie auch nicht verschwunden, weil sie verreist ist, sondern ist sie verschwunden, weil sie verschwunden ist.
Ganz genau.
Das sind so Sachen, die kann man doch relativ schnell zusammenzählen.
Ja, von daher. Aber ich glaube einfach, dass Staatsanwaltschaft, Polizei, Richter etc., die Jury auch, ihm das durchaus geglaubt haben. Im Normalfall hast du ja keine hochintelligente Person zu sitzen, die solche Taten begeht. Das ist ja eher selten. Von daher haben sie ihm das vielleicht geglaubt, diese dumme Aussage. Aber ich denke, das war dann tatsächlich die Wahrheit. Er hat auch einmal gesagt und dann ganz schnell zurückgerudert, dass die beiden Liebhaber gewesen wären.
Ja.
Weil er hat erst sie als den Lover seiner Mutter bezeichnet und dann hat er ganz schnell ihre beste Freundin. Du weißt ich nicht, ob das vielleicht sogar an dem war. Und ich meine, es waren die 70er. Ich habe nicht nachgeguckt, aber ich bin der Meinung, Anfang der 70er in Kalifornien war das sogar noch verboten, homosexuell zu sein. Also rechtlich verboten.
Ja.
Von daher ist das vielleicht immer noch bei ihm so drinne. Er hat ja auch die Außenwelt, die Entwicklung der Außenwelt nicht mitbekommen. Unterm Strich weiß er natürlich grundsätzlich, was passiert. Die gucken Fernsehen, die dürfen Zeitungen lesen, zumindest gewisse
Dinge. Aber es ist was anderes als, also das...
Tatsächlich das, die Entwicklung der Gesellschaft mitzuerleben.
Genau, als dabei zu sein, sich selbst mitzuentwickeln oder eben nur zuzusehen.
Oder es war von ihm nur eine Übertragung von wegen...
Möglich.
Wer weiß. Ja. Am nächsten Tag floh Ed mit seinem Auto und fuhr mehrere Tage durchweg. Er hat sich wachgehalten tagelang mit Koffeintabletten.
Ja.
Und er wartete die ganze Zeit und hörte die ganze Zeit Radio und hat erwartet, dass jetzt seine Morde bekannt werden würden, dass darüber berichtet werden würde, allerwenigstens halt die letzten beiden, weil er sie am Haus gelassen hat. Und die müssten ja irgendwie mal vermisst werden. John Douglas, der FBI-Profiler, der in den 70ern mit bei der Verhaltensabteilung des FBI war und die Interviews mit Ed Kemper mitgeführt hat, ist der Überzeugung, dass Ed das aber auch mitgemacht hat, weil er tatsächlich ein bisschen berühmt werden wollte für seine Taten, dass er sich durchaus daran ergötzt hat und dass nicht nur, dass es keine reine Panik war, hey, sind die Morde schon aufgeklärt worden, werde ich jetzt verdächtig, etc., etc., sondern so, haben sie jetzt immer noch nicht rausgefunden, was ich mit meiner Mutter gemacht habe. Sie sollen das jetzt alle wissen. Und ich will jetzt dafür berühmt werden. So. Er geht davon aus, dass er auch das ein großer Teil mitgespielt hat. Was ich durchaus glaube.
Ja.
Vor allem, wie er nach wie vor davon erzählt.
Ja, also, das klingt durchaus realistisch.
Er war bereits in Pueblo in Colorado, also in einem ganz anderen Bundesstaat, angekommen. Ungefähr 1600 Kilometer entfernt, als er schließlich beschlossen hat, sich zu stellen. Tatsächlich hat er auch in der örtlichen Polizei in Santa Cruz angerufen und hat erzählt, hey, hier ist Edmund Kemper, ich habe meine Mutter und ihre beste Freundin getötet. Der Polizist am anderen Ende hat gelacht. Big Ed ist wohl mal wieder betrunken. Er hat sehr viel getrunken. Big Ed ist wohl mal wieder betrunken und macht Witze.
Oh, scheiße.
Und er, ja, ruf mal später wieder an. Ed ruft also später wieder an, erzählt das Gleiche. Ungefähr die gleiche Reaktion. Als er dann das nächste Mal anruft, verlangt er, einen Kommissar zu sprechen, den er persönlich auch kannte, von der Bar, und mit Namen. Und ja, sie kamen dann, um ihn schlussendlich festzunehmen. Allerdings nur, weil sie dachten, er würde Witze machen und sie wollten ihn jetzt dafür festnehmen, dass er Falschaussage macht. Also ein falsches Geständnis macht und dann die Justiz behindert.
Mhm.
Und nicht tatsächlich für die Morde. Sie sammeln ihn also ein, nehmen ihn fest. Und dann gesteht er nicht nur den Mord an seiner Mutter und an Sally, sondern auch an den anderen sechs. Und dann waren sie natürlich ganz schön geschockt. So, die Ermittlungen nahmen Fahrt und so weiter. Und alles, was er sagte, stimmte. Er zeigte ihnen, wo die Leichen beerdigt waren oder Leichenteile. Es konnten nicht alles immer gefunden werden, aber zeigte ihnen, wo der Kopf im Hinterhof war und so weiter und so fort. Von daher mussten sie ihm dann ja glauben.
Ja. Mhm.
Am 7. Mai 1973 wurde er dann für die 8 Morde angeklagt, jeweils ersten Grades. Da er ein detailliertes Geständnis abgelegt hatte, versuchten seine Anwälte trotzdem, was ja ihre Pflicht war, das Beste für ihren Klienten rauszuholen. Und in dem Moment wäre das Beste gewesen, wenn die Jury glauben würde, er ist geisteskrank und nicht zurechnungsfähig.
Ja.
Und daraufhin wollten sie dann hinarbeiten. Entsprechend hat das Gericht 3 Psychologen beordert, Gutachten anzufertigen. Die Gutachten, wie gesagt, ich konnte das alles nicht finden. Die Transkripte von der Verhandlung sind unter Verschluss, weil aber auch in Details wirklich es um die Morde dort ging. Und wohl noch viel detaillierter als das, was ich hier erzählt habe, das, was ich rausfinden konnte. Und tatsächlich auch die Videobandaufnahmen von seiner ersten Vernehmung und so weiter alles abgespielt wurden. Und deswegen ist das immer noch versiegelt. Also an die Gutachten kam ich nicht ran, aber alle 3 Psychologen haben gesagt, nope, der ist definitiv voll zurechnungsfähig. Er wusste ganz genau, was er da tut. Er hat das alles geplant. Und er war nie in irgendeiner Art und Weise unzurechnungsfähig.
Ja.
Und er ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Der eine Psychologe von denen hat auch ganz klar gesagt, dass er der Meinung ist, Ed Kemper, zu dem Zeitpunkt ging alles durch die Medien und wer weiß wie doll. Und er hatte einen Haufen Aufmerksamkeit und Dutzende von Zeitungen und Fernsehinterviews wurden ihm angeboten und so weiter und so fort. Und seine Anwälte wollten das natürlich nicht, dass er während der laufenden Verhandlungen Interviews gibt.
Weil ihm das schaden könnte.
Definitiv.
Definitiv.
Und Ingler hat das aber, glaube ich, ein bisschen gestört. Er wollte sich doch in dem Ruhm sonnen, dass ihm das gebracht hat. Und ein Psychologe hat das auch festgestellt.
Ja.
Dass es definitiv so war. Ich konnte wirklich keine Zeugenliste, nichts finden. Das ärgert mich echt total. Ich weiß, seine jüngere Schwester hat, nachdem die Verhandlung dann am 23. Oktober angefangen hatte, seine jüngere Schwester Ellen hat vor Gericht ausgesagt. Und sie gestand dabei auch, und ich kann es nicht anders nennen als gestand, dass sie und Clannell beide ihn verdächtigt haben, Cindy Shaw getötet zu haben. Sie ihn darauf sogar, also Ellen, ihn darauf sogar direkt angesprochen hat.
Ja.
Und er dann zu ihr gesagt hat, nee, das war ich nicht. Und das denkst du bestimmt wegen der Geschichte damals mit der Katze. Sie denkt das wegen der Geschichte damals mit der Katze und nicht, weil du die Großeltern umgebracht hast?
Nee, ja, das waren ja andere Gründe.
Ja.
Ja.
Aber ich weiß, warum die Verknüpfung bei Ed Kemper war. Ed Kemper hat seine Großeltern getötet, weil er seine Großmutter gehasst hat.
Ja.
Und sein Großvater, vielleicht glaube ich ihm das tatsächlich, dass er die tote Oma da alles nicht erleben sollte. Die Katze hatte er getötet als Outlet für seine Mutter, genauso wie die Studentinnen.
Ja.
Von daher denke ich, dass er deswegen selbst dort diese Verbindung, anstelle zu den ermordeten Großeltern, zu der getöteten Katze gezogen
hat. Nee, weil die ermordeten Großeltern, das ist ein Thema, das war für ihn abgehakt. Er hat die Großmutter gehasst. Mhm. Und ich verstehe auch, warum er sie gehasst hat. Und man sieht ja auch an der Art und Weise, wie er die Großmutter getötet hat und wie er den Großvater getötet hat, dass der Großvater kein Hassmord war und die Großmutter definitiv ein Mord aus Hass war. Mhm. Definitiv. Und damit war dieser Fall für ihn emotional auch einfach abgeschlossen.
Erledigt. Mhm. Am 1. November trat Ed selbst in den Zeugenstand. Er behauptete tatsächlich zu dem Zeitpunkt, nicht er selbst gewesen zu sein während der Morde, sondern dass es war, als würde eine andere Person von ihm Besitz ergreifen. Ich kann mir nur vorstellen, dass er das versucht hat, tatsächlich, um ein bisschen in diese nicht zurechnungsfähige, geisteskranke Schiene zu schieben, in die seine Anwälte das auch wollten, weil er genau wusste, die Kacke ist am Dampfen. Und er sich vielleicht dachte, und vermutlich auch nicht zu Unrecht, weil er ja Escuchero wahrscheinlich noch im Hinterkopf hatte, die Nervenanstalt, das Gefängnis, in dem er war, das war ja eine Klinik, mehr oder weniger, dass er lieber dorthin wollte, als tatsächlich in ein Hochsicherheitsgefängnis. Das wird wahrscheinlich sein Gedankengang dahinter gewesen sein. Habe ich einen Punkt, dass ich nicht genau weiß, ob das, was er jetzt macht, passiert ist vor seiner Aussage oder nach seiner Aussage. Auf alle Fälle hat er sich während der Verhandlung versucht, umzubringen.
Okay.
Er hatte, wie gesagt, keine Interviews führen dürfen. Es war aber er hat selber aber die Zeitungsartikel alle gelesen. Und eine der Journalistinnen fand er sehr gut, weil die ihn nicht, wie er das bezeichnet hat, dämonisiert hat, sondern wirklich eine komplette, nüchterne, klare, eindeutige Berichterstattung geschrieben hat. Und das fand er gut. Und er bezeichnete das so, dass sie zu ihm fair war. Und nichts hinzugedichtet hat, nichts, sondern wirklich nur, das ist passiert, das wurde gesagt, das wurde gemacht.
Also das, was Journalisten eigentlich tun sollten.
Ja, und nicht, ja.
Ja.
Sie hatten sich dann irgendwann mal im Flur unterhalten, während einer Verhandlungspause. Und sie hatten dann vereinbart tatsächlich, dass er ihr auch ein Interview geben würde, wenn das alles vorbei war mit der Verhandlung, dass es jetzt währenddessen nicht machen dürfte. Und sie hat ihm dann auch einen Kugelschreiber geschenkt. Er hätte keinen Kugelschreiber haben dürfen. Während der Verhandlung hat er also den Kugelschreiber genommen und ihn angespitzt. Und ihn dann hinterher im Gefängnis benutzt, um sich die Pulsadern aufzuschneiden. Er ist im Anschluss natürlich auch sofort in eine Klinik gebracht worden. Worüber er sich noch echauffiert hat, muss ich dazu sagen. Noch 20 Jahre später darüber echauffiert hat.
Ja.
Er hat bei dem Abtransport in die Klinik etwas gesagt, wo er sich sowas von ärgert, dass die Journalisten das nicht berichtet haben. Und die Journalisten hätten es berichten können, es wurde mitbekommen, dieses Zitat und so, das existiert wirklich, aber sie haben es damals nicht abgedruckt. Er sagte, ein Stift ist schärfer als ein Schwert, ich habe den Stift in ein Schwert verwandelt. Er fand den Spruch so gut und so lustig und er ärgert sich, dass die Journalisten es nicht abgedruckt haben.
Aber das ist ja auch geklaut. Also er hat quasi nur, die Feder ist...
Ja, das war ihm egal. Das,
aber es ist klar.
Ja, aber das ist ihm egal.
Er hat das nur ins Modernere umgewandelt.
Ja, das ist ihm egal.
Aber es ist trotzdem
geklaut. Aber das war lustig und gut und die haben das nicht abgedruckt.
Weil es ja auch geklaut ist.
Ich glaube auch nicht, dass das Relevante an der Geschichte war, wie Ed Gamber hat während der Verhandlung versucht, sich zu töten. Ja. Im Krankenhaus angekommen, erhielt er zweimal Betäubungsgas. Der Arzt gab ihm, bevor er in den Feierabend ging, Mephedron. Mephedron ist ein psychoaktives Rauschmittel, quasi die Krankenhausversion von Speed.
Ja.
Er behauptete das, es wäre, damit er dieses Betäubungsgas schneller abbauen könnte. Um dann schneller wieder überführt, weil er war jetzt zugenäht und so weiter, schneller wieder in die Haft überführt werden zu können. Später behandelnde Ärzte vermuten allerdings, dass er ihn leiden lassen wollte, der Arzt, dass er Ed Kemper leiden lassen wollte. Denn jeder Arzt hätte wissen müssen, dass die Reaktion mit Betäubungsmittel auf dieses Medikament ist, dass du unter Halluzination leidest, heftigen Schmerzen, während dein Körper versucht, zwei verschiedene Gifte abzubauen und dadurch heftigste Schmerzen durch Leber hast. Und dass der Giftabbau dadurch tatsächlich sogar noch langsamer stattfindet und nicht schneller.
Vor allem, so wirkt, ich sag mal, Speed ja auch nicht. Und die Krankenhausvariante von Speed wird dann auch nicht so wirken.
Und er dann ja auch noch, mit dem Betäubungsgas bist du ja noch so im Dämmerschlaf.
Ja.
Dann würdest du den kompletten Abbau ja gar nicht mitbekommen. Durch das Speed war er voll wach. Also.
Das ist nämlich eher das, was Speed macht. Das beschleunigt ja nicht den Abbau von irgendwelchen Medikamenten, sondern es macht mich nur wach.
Ja. Ed selber erzählte, dass er ans Bett angekettet werden musste und er auch darum gebeten hatte, angekettet zu werden, weil er wusste, er wird aggressiver und aggressiver und aggressiver. Und er ist ja ein sehr großer, sehr kräftiger, sehr starker Mann. Er hatte ohne Probleme, konnte der 100 Kilo stemmen.
Ja.
Mal abgesehen davon, wie groß er war. Und er hatte tatsächlich dann auch versucht, im Laufe dieser Halluzination, was er alles hatte, sich selbst die Augen auszukratzen. Er sagte, als er 91 in einem Interview über diese Situation sprach, dass er sich in dem Moment tatsächlich das allererste Mal vorstellen konnte, wie sich seine Opfer wohl gefühlt haben, dass sie hilflos und ausgeliefert waren und das Opfer einer anderen Person. Und ich glaube nicht, dass er selbst geglaubt hat, was er da gesagt hat. 91 hatte er eine weitere
Bewährungsanhörung,
danke. Er hatte es fast jährlich, ab einem gewissen Zeitpunkt. Und ich vermute, dass er dieses Interview benutzen wollte, um noch positiver dazustehen. Denn diese Aussage passt nicht. Seine Opfer sind innerhalb teilweise von Sekunden von ihm getötet worden, bevor die überhaupt realisiert haben, was passiert ist.
Außer die
einzige, bei der es länger gedauert hat, war Anita. Sein zweites Opfer, die er im Kofferraum so heftig erstochen hat. Rosalind, ein Schuss. Die hat nichts mitbekommen. Cindy, das Gleiche. Dann Aiko, die hat er innerhalb von ein paar Minuten, hat er sie zumindest bewusstlos gemacht durchs Ersticken. Und sicherlich in dem Moment ging das vielleicht noch in ihr vor so. Aber ich denke, das war von ihm so eine einstudierte Phrase.
Ja, obwohl ich sagen muss, dass es von dem Arzt nicht...
Richtig
nicht,
heftig,
also
oder?
Von dem Arzt, es tut mir leid, aber der Arzt hat in dem Moment gegen seine ganzen Eide verstoßen.
Mhm.
Denn auch wenn Ed Kemper ein Serienmörder ist, ein Krimineller ist, ein ziemlich gestörter Mann ist, für viele ein Monster ist, gibt ihm das nicht das Recht, das zu tun. Sein Job ist es, ihn jetzt zu behandeln und vor zwar so wie jeden anderen
ja,
auch.
Vor allem, das war ja noch nicht mal nur sowas wie unterlassene Hilfeleistung oder anstelle jetzt richtig zuzunähen, mache ich das nicht richtig und er blutet innerlich immer noch weiter aus oder
ja,
irgendwie solche Geschichten.
Sondern wirklich quälen.
Das war ja wirklich wohlwissend, dass er das überleben wird. Das war Tortur. Das war
ja.
Quälen. Das
und
war
wie
Folter.
Gesagt, also er hat gegen alle seine ja. Eide verstoßen in ja. dem Moment als Arzt und das finde ja. ich ist ein absolutes No-Go und für mich tatsächlich Grund genug, ihm sämtliche seine Approbation zu entziehen.
Was hinterher mit dem Arzt passiert ist, weiß ich nicht. Ed Kemper hat in dem Interview keinen Namen erwähnt. Er hat da allerdings auch das allererste Mal drüber gesprochen. Irgendwann später in der Haft, und ich konnte darüber nichts herausfinden, irgendwann später in der Haft hat er sich nochmal versucht umzubringen,
ja.
auch wieder mit Pulsadern aufschneiden. Und er ist dann, und es ist auch in Mindhunter auch behandelt worden, und dann habe ich nachgelesen und da wurde auch erzählt, ja, das ist passiert und bla 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 bla. Ich so, ja, das wird sicherlich passiert sein, aber irgendwelche Details müssen doch darüber irgendwie, nein, nichts zu lesen, nichts. Wahrscheinlich in seiner Gefängnisakte drin und die werden wir niemals zu Gesicht
nee.
Bekommen.
Aber trotzdem, also wie gesagt, für mich wäre es durchaus Grund genug,
ja.
einem Arzt dadurch die Approbation
definitiv.
Zu erzielen, weil er hat,
ja.
das ist
egal,
etwas,
was das für Mensch ist, du bist kein Jurist, du hast den hippokratischen Eid abgelegt.
Ja.
Es ist nicht dein Recht als Arzt, sowas zu tun.
Nein.
Punkt. Ich meine, wenn du in einem Land lebst, wo Todesstrafe durch Folter, sowas wie Steinigen erlaubt ist, auch wenn das auch unmenschlich ist und widerlich ist und hast du alles nicht gesehen. Und du dann als Richter sagst, so, das machen wir jetzt, ist das irgendwo eine Sache, auch wenn das auch ganz furchtbar ist. Aber als Arzt geht das gar nicht. Aber ja. Am 8. November 1973 wurde der Fall der Jury übergeben. Sie berieten sich nur 5 Stunden. Sie befanden ihn für gesund, voll zurechnungsfähig und für schuldig in allen Anklagepunkten. Ich meine, Überraschung, er hat alles gestanden. Ed selber bat um die Todesstrafe und durch Tod durch Folter.
Ja.
Am 24. April 1972 hatte der Supreme Court von Kalifornien aber entschieden, dass die Todesurteilsgesetze von Kalifornien gegen die Verfassung sind. Das bedeutet, das Todesurteil ist nicht abgeschafft worden, aber bis auf Weiteres eingefroren worden. Sprich, alle Personen, die bis dato zum Tode verurteilt wurden, aber logischerweise noch nicht hingerichtet wurden, durften nicht hingerichtet werden. Und alle Personen, die dann verurteilt wurden in diesem Zeitraum, denen durfte keine Todesstrafe verhängt werden.
Ja.
Dieses Gesetz war tatsächlich eingefroren bis 1992. Es hat richtig lange gedauert, bis sie das da weiterentwickelt haben. Und unter anderem hat das Charles Manson das Leben gerettet. Ansonsten wäre der auch hingerichtet worden. Ed dadurch hat 7 Jahre bis lebenslänglich pro Mord bekommen. Das war so der Standard. Er sitzt diese Strafe alles gleichzeitig ab, nicht hintereinander weg. Sonst wäre es ja gewesen quasi Minimum 7 Jahre mal 8. Mhm. Sondern er sitzt alles gleichzeitig ab. Dadurch war er in der Lage, frühzeitig auch schon die Erstbewährung zu bekommen, weil es diese 7 Jahre bis lebenslänglich war. Aber ich glaube, die erste hat er gleich gar nicht wahrgenommen. Die erste hat er nicht wahrgenommen. Ich komme auf seine erste gleich nochmal. Und er kam zusammen tatsächlich mit Herbert Mullen und Charles Manson ins gleiche Gefängnis. In Baskerville in Kalifornien.
Die perfekte Mischung. Die perfekte Mischung.
Ja, zwischenzeitlich waren da mehrere berühmte Serienmörder da alle irgendwie untergebracht. Also ist richtig krass in diesem Gefängnis. Die sind da irgendwie alle gelandet. Tatsächlich wurde Herbert Mullen aus seiner Gefängniszelle entfernt, damit Ed seine Zelle bekommen konnte. Diese Zelle war nämlich gegenüber von der Überwachungsstation von den Justizbeamten und hatte eine eigene Dusche und eine eigene Toilette.
Ja.
So, sprich, dann musste er nicht für jeden Toilettengang und für jeden Duschgang aus der Zelle dorthin gebracht werden.
Was ich verstehen kann, ich meine, die Wachen sehen in einen Ed Kemper, der 2 Meter groß ist, der sehr breit ist. Und wenn der sich wehrt, dann haben die keine Chance, dass die sagen, das müssen wir vermeiden. Hier ist das nicht notwendig, hier muss er die Zelle für nicht verlassen. Er braucht dadurch, in dem Moment brauchen wir unser Wachpersonal nicht gefährden. Kann ich nachvollziehen, ja. Kann ich absolut verstehen.
Ed Kemper erzählte in seinem 91er-Interview, ziemlich zu viel Sand, er mochte offensichtlich Marlon nicht sonderlich, wie Herbie, so hat er ihn die ganze Zeit genannt, denn darauf reagiert hat. Herbie fand das nämlich gar nicht lustig.
Logisch.
Ich meine, ich kann es auch verstehen, denn dadurch hat er sich den Hass der anderen Insassen auf sich gezogen. Die beiden waren ja als absolut gefährlich eingestuft, sprich, zu jedem Duschgang mussten sie alleine gehen.
Ja.
Und sonst durfte in den Duschräumen sein. Nun, jedes Mal, wenn also Herbert auf Toilette musste oder duschen musste, mussten alle anderen Insassen eingesperrt werden in ihre Zellen. Und er musste abgeführt werden in die Duschräume. Und dafür musste er an allen Zellen vorbeigehen, wo gerade alle Insassen eingesperrt wurden, die natürlich wenig begeistert darüber waren, jetzt schon wieder eingesperrt zu sein. Ja, er war also nicht sonderlich beliebt, mal abgesehen davon, dass er oft, wenn sie dann mal abends eine Stunde Fernsehen gucken durften, das war nicht häufig damals, das ist inzwischen ein bisschen anders, aber dann auch immer laut gesungen hat und das unterbrochen hat. So, und sie, wie sagte Edmund Kemper immer so, die wollten immer alles Saturday Night Live gucken und währenddessen hat er immer gesungen. Die mochten das immer alle nicht. Und dann hat er Tricks benutzt, die er in Askagat, ich kann nicht mehr sprechen, als Teenager in der Nervenlandschaft gelernt hat. Und zwar, hey, Herbie, du magst Erdnüsse. Wenn du also lieb und artig bist, bekommst du Erdnüsse. Bist du nicht lieb und artig, spritze ich dich mit Wasser nass.
Ja, so wie wir Hunde erziehen.
Ja, und das hat funktioniert nach einer Zeit tatsächlich.
Tatsächlich sind Erziehungsmethoden für Hunden auch für Menschen sehr hilfreich.
Ja.
Ich meine, ich würde ein Kind jetzt nicht mit Wasser nass spritzen, aber ja.
Ich finde nur schon wieder, dass das alles drüber aussagt, was Ed Kemper für ein Mensch war. Oder ist.
Er lebt noch.
Ja, er lebt noch, aber ob er immer noch so ist, nee. Aber ja. Seine erste Bewährungsanhörung war 79, nämlich zurück hat er an der ersten doch teilgenommen. Ich hab's stehen. 79, dann 80, 81 und 82. Sie sind jedes Mal abgelehnt worden. 85 selber hätte er wieder die Möglichkeit gehabt, hat aber auf die Anhörung verzichtet. Er hat selbst zugegeben, er wäre viel zu gefährlich, um freigelassen zu werden. Dass er seine Tendenz nicht kontrollieren könnte.
Ja.
Das gleiche hat er 97 und 2002 auch nochmal gemacht. Da hat er auch die Bewährungsanhörung ausgesessen. Dazwischen gab es aber viele Anhörungen. Also dadurch, dass er ja 7 Jahre bis lebenslänglich hatte, hat er eigentlich fast jährlich eine ganze Zeit lang die Möglichkeit gehabt, Bewährung einzureichen.
Ja.
An vielen dieser Verhandlungen, Anhörungen, wie auch immer, hat sein Halbbruder teilgenommen. Und da, als ich in der ersten Folge vom Halbbruder sprach, habe ich echt gedacht, ich finde dazu noch die ganzen Transkripte von all diesen Anhörungen, was er dann immer erzählt hat, wie die Familie das sieht, warum sie nicht wollen, dass er freigelassen wird. Tatsächlich sind all diese Transkripte nicht verfügbar, außer das von 2017. Und da hat Ed Kempers Cousine teilgenommen,
ja.
Die selber noch nicht mal eine Aussage treffen musste. Da ist nichts von ihr gefordert worden.
Sie war einfach nur vor Ort, um dem Ganzen quasi beizuwohnen.
Ja. Hätte aber, wenn nötig, gegen ihn gesprochen. Es ist ja nicht mehr nötig gewesen, wenn der Vorsitzende sagt, okay, alles, was du mir erzählst, das ist Bullshit, das kommt hier auf gar keinen Fall in Frage.
Ja.
Hätten sie es in Erwägung gezogen, hätten sie angehört. Ende der 70er hatte er begonnen, das haben wir schon ein paar Mal erzählt, zusammen mit dem FBI zu arbeiten, an der Verhaltensforschung, hat an Interviews teilgenommen, Tests teilgenommen, etc. John Douglas empfand ihn als kühl und sehr rational, als humorvoll, lustig und er mag ihn. Er sagt selber, er mag ihn tatsächlich sehr gerne. Er will ihn niemals freisehen.
Aber er mag ihn.
Ja. er war tatsächlich auch ihr erstes, nennen wir es mal, Studienobjekt, das sie sich ausgesucht hatten. Tatsächlich aber nur, weil seine Story, sein Ablauf, weil er ihn ja selbst so detailliert gestanden hat, immer fürs Training für die Beamten benutzt wurde.
Ja.
Und deswegen wollten sie auch mit ihm jetzt mit der Verhaltensforschung anfangen.
Was Sinn macht, wenn ich seinen Fall als Training benutze für angehende Verhaltensforscher fürs FBI, dann muss ich
als Verhaltensforscher, als Kriminalpolizist, für die Kriminalpolizisten haben sie seinen
Fall. Ja, aber selbst dann muss ich als der das lehrt, so viel wie möglich über seine Psyche wissen.
Deswegen dachten sie, dass er auch ein gutes Beispiel wäre, was er ja auch war für die Verhaltensforschung. Ja. Sie haben ja damals da erst mit angefangen.
Ja.
Und schlussendlich hatten sie auch recht. John Douglas selber beschreibt, wie sie durch ihn quasi sofort so Standards aufbauen konnten. Sprich, die meisten der Serienmörder werden eine problematische Kindheit gehabt haben. Sie werden wollten entweder selber in den Polizeidienst eintreten oder in den Militärdienst. Dass sie sich oft selbst versuchen werden, in Ermittlungen zu involvieren, noch nicht mal zwingend nur ihre eigenen, sondern generell in polizeiliche Ermittlungen. Und dass sie oftmals Wagen fahren, die entweder die gleiche Marke sind wie Polizeiautos oder sogar ehemalige Polizeiautos, die dann umgebaut wurden. So zum Beispiel hatten sie in den 70ern, Ende der 70er, Anfang der 80er, den Atlanta Kindermörder-Ding festgemacht. Ihm sind über 20 Morde zugeschrieben. Keiner glaubt, dass es tatsächlich er all diese Kinder umgebracht hat. Das passt nicht, aber es waren mehr als ein Dutzend definitiv, die er getötet hat.
Ja.
Und der hat ein Polizeiauto, ein ehemaliges, gefahren, das er sich umgebaut hat. Und das war einer der Gründe, warum er ihnen aufgefallen ist. Ed hat erzählt das und das. Und deswegen ist er ihnen aufgefallen als Verdächtiger.
Ja.
Im Gefängnis nahm er an verschiedenen Interviews teil, fürs Fernsehen, für Zeitungen etc. In einem Fernsehinterview aus den Ende der 80ern forderte er tatsächlich andere Leute auf. Und so haben sie diese komplette Dokumentation, da ging es nicht nur über ihn, sondern generell um Serienmörder in den USA, hat er andere Mörder aufgefordert, die noch nicht gemordet haben, die aber diese Neigung haben, die Fantasien haben, die Tendenzen haben. Sucht euch jemanden, sprecht mit dieser Person, bevor ihr irgendwas macht. Und holt euch Hilfe, damit ihr gar nicht erst damit anfangt. Keine Ahnung, ob das mal wieder ernst gemeint war von ihm. Aber ich glaube, grundsätzlich ist er tatsächlich der Überzeugung. Einerseits, wenn er zur Bewährung nicht an Clannell übergeben worden wäre, dass diese Morde niemals stattgefunden hätten. Und tatsächlich möchte ich das bis zum gewissen Grad auch glauben. Wenn er eher in so ein, in den USA nennen sie es ja Halfway House, diese Wohnhäuser kommen, wo die Straftäter erstmal unterkommen, mit Bewährungshelfern, in denen sie eher ein strukturiertes Leben erstmal beigebracht bekommen.
Was er gebraucht hat. Und ihnen dabei
geholfen hätten. Und lieber mit einer dominanten männlichen Person als mit einer dominanten weiblichen Person. Und ich glaube, das hätte ihm durchaus geholfen, nicht diesen Morden zu verfallen.
Bedenke einfach, was der Psychologe, der das damals gesagt hat, der hat schon gewusst, warum er das
gemacht
hat.
Auf gar keinen Fall der Mutter übergeben.
Auf gar keinen Fall. Ja. Der hat schon gewusst, warum er das gesagt hat. Ich glaube, der hat sich lange genug mit Ed auseinandergesetzt, um zu wissen, dass die Mutter wirklich eine Person in seinem Leben ist, die wird den psychischen Zustand von diesem Jungen einfach wieder vollkommen zerstören und diese Gewaltfantasien einfach wieder hervorholen.
Ja.
Und dass er diese Gewaltfantasien seiner Mutter gegenüber hat, kann ich sogar nachvollziehen. Also ich verstehe das sogar bis zu einem gewissen Maß.
Ich glaube, Ed Kemper ist das perfekte Beispiel für böse gemacht.
Ja.
Ich glaube, so ein perfektes Beispiel hatten wir bisher noch nicht. Es war immer so ein bisschen, eine Mischung aus beiden. Oder böse geboren. Aber der ist wirklich für mich das perfekte Beispiel böse gemacht.
Ja.
Ich glaube, wenn der ein vernünftiges Zuhause gehabt hätte oder zumindest allerwenigstens nicht zur Bewährung wieder zu Clannell gezogen wäre, wäre alles in Ordnung, nicht alles in Ordnung gewesen, aber es wäre besser gewesen.
Weil er generell ein Mensch ist mit einem wirklich großen, großen Potenzial. Und damit meine ich
nicht, glaube, dass er trotzdem psychopathische Tendenzen hat, was aber nicht bedeutet, zwingend,
dass er ein Serienmörder wird.
Dass du auch nicht ein funktioneller Teil der Gesellschaft sein kannst.
Ja, viele Psychopathen sind Chirurgen.
Ja.
Oder sind Richter, Anwälte, Polizisten, sind tatsächlich Jobs, wo man viele, viele hochfunktionale Psychopathen findet.
Ja.
Also.
Im Gefängnis, ich glaube, ich hatte das schon mal kurz erzählt, entweder bei der letzten oder vorletzten Folge, aber irgendwie hatte ich es, glaube ich, schon erzählt, nahm er tatsächlich Hörbücher auf. Das ist so ein Verein für Blinde, bei denen Gefängnisinsassen dann die Hörbücher aufnehmen, damit sie die so günstig wie irgendwie möglich tatsächlich an die Blinden verkaufen können. Und er hat angefangen damit, als er das gemacht hat, mit Kinderbüchern. Er hat das viele Jahre gemacht und er war auch viele Jahre Assistenz eines der Psychologen vor Ort. Er war aber nicht wie damals in Escotero zuständig für irgendwelche Tests oder irgendwie sowas. So bescheuert waren sie natürlich nicht, sondern hat sich um Termine gekümmert und so eine Sache. Also tatsächliche Assistenzarbeiten. Und das hat er beides tatsächlich bis 2015 gemacht, bis er einen Schlaganfall hatte und dann das hinterher nicht mehr möglich war.
Ja.
Er war nie auffällig. Er hat nicht einen einzigen negativen Eintrag in seiner Polizeiakte gehabt, bis 2016.
Du meinst in seiner Haftakte?
In seiner Gefängnisakte,
ja.
2016 hatte er sich laut Akte und auch laut der Bewährungsanhörung geweigert, eine Urinprobe abzugeben. Er hat das aber erklärt, den Hintergrund dazu. Nach seinem Schlaganfall hatte er für gute 1 bis 2 Jahre keine Kontrolle mehr über seine Blase. Er musste tatsächlich eine Windel tragen. Und nun sollte er auf Aufforderung eine Urinprobe abgeben. Er konnte aber seine Blase nicht kontrollieren. Er hat 3 Stunden lang versucht zu pinkeln und es ging nicht. Und daraufhin hat er dann diesen Eintrag bekommen. Und das ist das einzige Negative, was er jemals bekommen hat.
Vor allem wie mies. Kannst auch jemanden nicht dafür bestrafen, dass er gerade nicht pissen muss.
Naja, er sagte selber auch, er hat dann 3 Stunden lang getrunken und getrunken und getrunken. Aber dadurch, dass er ja nicht einfach Wasser lassen konnte von alleine,
ja,
ist halt nichts passiert.
Ja. Also ich finde schon mies.
Tatsächlich hat ihn übrigens auch seine jüngere Schwester Ellen.
Ja.
Besucht ihn nach wie vor im Gefängnis, regelmäßig.
Ja.
Auch ehemalige Gefängnisinsassen besuchen ihn. Also er ist
ein sehr
nicht bei jedem beliebt, aber er hatte durchaus so Freundschaften geschlossen. Der eine hat sogar seine neugeborene Tochter mitgenommen, um ihm die zu zeigen. Es gibt davon ein Foto, wie seine Schwester ihn gerade besucht und dieser ehemalige Insasse mit der neugeborenen Tochter und seiner Frau.
Ich weiß nicht, ob ich das so toll finden würde
als Frau. Das Ding ist, ich glaube, das Kind ist bedeutend sicherer bei Ed Kemper als die Frauen an dem Tisch. Kinder waren nie sein MO, nie in irgendeiner Art und Weise.
Nee, das stimmt wohl.
Von daher hätte ich mir eher Gedanken gemacht, meine Frau dorthin mitzunehmen als mein neugeborenes Kind.
Hey, aber Schatzi, wollen wir heute Onkel Ed besuchen? Im Gefängnis? Mhm. Mami, warum ist er im Gefängnis? Lass uns nicht darüber reden.
Lass uns nicht darüber reden, nein.
Später, wenn du älter bist, vielleicht. Scheiße.
Und ja, seine nächste Bewährungsanhörung ist der 9. Juni 2024. Von daher, ich werde euch dann auf dem Laufenden halten, wenn diese Anhörung passiert ist, was dabei rausgekommen ist. Ich bezweifle, dass sie ihn freilassen werden.
Ich hab da so meine Zweifel.
Das Ding ist, er hat sich kein Stück damit beschäftigt, zumindest bei der letzten Anhörung nicht, was macht er tatsächlich, wenn er das Gefängnis verlässt. Er hat das soziale Umfeld, so wie das gesagt wurde, würde er tatsächlich nicht bei seiner Schwester leben, er müsste ja an ein betreutes Wohnen, in irgendwie so eine Situation, weil er nach dem Schlaganfall manchmal auf den Rollstuhl angewiesen ist, manchmal nicht. Er muss also in irgendwie eine Pflegeeinrichtung und sicherlich wird es mit nachheriger Sicherheitsstandards irgendwas passieren. Aber er hätte tatsächlich mit seiner Schwester, Ellen, die Jüngere, ein soziales Umfeld, das ihn auffangen würde. Das hatte er. Aber über alles andere hat er sich keine Gedanken gemacht. Er konnte die Frage noch nicht mal beantworten, als sie ihm gestellt wurde, zumindest nicht richtig beantworten, ob er denn denkt, dass er noch eine Gefahr für andere ist und ob er jemals wieder morden würde, ob er jemals wieder jemanden verletzen würde. Er konnte diese Frage nicht korrekt beantworten, außer zu erklären, dass er keine Erektion mehr kriegen kann.
Ja, aber das heißt nicht, dass du nicht morden kannst.
Aha. Das ist ja das Ding. Er war sicherlich irgendwo sexuell getrieben, aber der Hauptteil, warum er Nekrophilie begangen hat, war ein Akt der Demütigung. Und nichts anderes.
Ja.
Und das war's. Aber naja. Tja, das war's jetzt erstmal mit Ed Kemper.
Entschuldige, Schatz.
Pepe lag auf dem Kabel. Das war's erstmal mit Ed Kemper.
Ja.
Wir werden uns, ich denke mal, beim nächsten Mal mit Cheryl Chessman beschäftigen. Ich hatte den im ersten, oder Carol, er hatte einen Mädchennamen bekommen, der arme Mensch, der Ed Kemper und seine Schwester inspiriert hatte, die Gaskammer-Spiele zu spielen. Ich glaube nicht, dass du bis dahin mit Danny Rowland fertig bist.
Ich bin aber mit Bruce Powell fertig.
Ach so. Okay, ja, dann gucken wir mal.
Also ich hab ja Ruß fertig.
Ja.
Und dann habe ich erst Danny Rowling angefangen. Mit Danny Rowling werde ich bis dahin nicht fertig sein. Alleine, weil ich ja die Videoaufnahmen von seiner Gerichtsverhandlung noch gucken will.
Naja, und wir müssen vorher noch Scream gucken. Ja, also Spoiler Alert, Danny Rowling? Rowling oder Rowland?
Rowling.
Rowling, okay. Danny Rowling, okay. Der hat,
Er ist die Inspiration für Scream.
Ja. Da bin ich ja dann mal gespannt. Ich stehe auf Horrorfilme. Ich weiß das auch, dass er darauf basiert, aber ich weiß nicht, was da passiert ist. Von daher bin ich dann schon mal gespannt. Also dann gucken wir mal. Dann haben wir ja zumindest schon mal für die nächsten 2 Wochen dann, und dann müssen wir mal gucken, ob du dann bis dahin fertig bist oder ob ich den nächsten großen Fall mir dann nehme. Mal gucken.
Ja. Ja. Wir lassen uns von uns selbst überraschen.
Richtig. Also, bis dann.
Bye, bye.